1, 2, 3, 4.
Und wenn gestern Turbo rund, irgendwo im Meer, 30.000 Meilen liegen und manchmal noch viel mehr. Und oben läuft die Sterne und unten rauchen wir. Feiern voll, feiern voll, wir kotzen Mond und Bass. Feiern voll, feiern voll,
manchmal auch nicht das.
Feiern voll, feiern voll, das ist doch was wir alle wollen.
Herzlich willkommen beim Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein.
Mein Name ist Samuel Sauersack.
Und wir befinden uns mal wieder 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel in einem gottverdammten russischen Atomboot, weil wir kommen hier ums Verrecken nicht weg. Irgendwo bei Sylt, da haben wenigstens die Kneipen schon auf.
Richtig, richtig. Wir hatten leider ein paar technische Schwierigkeiten in den letzten Wochen mit unserem U-Boot. Aber wir haben es fixen können. Wir haben neues Uran angeschafft.
Ja, ja. Endlich.
Wir waren offen.
Es leuchtet wieder im Schlafzimmer.
Wunderbar. Und wir stehen euch jetzt ab sofort hoffentlich wieder relativ regelmäßig zur Verfügung.
Hoffentlich, ja.
Ja, genau. Ja,
ich meine, ich bin jetzt froh, ich habe endlich wieder ein Nachtlicht. Das war wichtig. Das hat gefehlt, ja. Ich hatte echt...
Ja, so grün glimmernd. Oh, guck mal, ich kann meine Knochen durch die Hand sehen. Hammer. Super.
An allererster Stelle... danke fürs Zuhören natürlich und wir möchten euch natürlich auch nicht unsere wahnsinnigen iTunes-Rezensionen vorenthalten.
Ja, wir haben nämlich ein paar neue bekommen tatsächlich.
Wir haben zwei neue gekriegt
und
tatsächlich.
Unsere Aufrufe haben gefruchtet. Das soll natürlich jetzt kein Aufruf sein, dass ihr euch auf die Fallout legen sollt.
Ihr sollt verdammt nochmal wieder weiter schreiben.
Das hilft uns sehr. Wie viele sind es denn jetzt, Frank?
Insgesamt sind es 3 auf iTunes, da das meines Wissens nach auch eine der einzigen Seiten ist, wo man tatsächlich eine Rezension hinterlassen kann.
Außer auf podcast.de.
Ja,
da haben wir mal eine bekommen.
Stimmt, von einem Matthias, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, was das für eine Website ist, um ehrlich zu sein.
Ist das auch so ein Podcatcher?
Ist das auch ein Catcher? Ist das so eine Search Engine oder sowas?
Oder nur eine Suchmaschine. Ja. Ich bin mir nicht sicher.
Da müssen wir noch mal researchen. Aber danke gehen raus auf jeden Fall auf die Rezension oder die Rezension, die wir dort bekommen haben.
Auf jeden Fall.
Das hat uns sehr gefreut.
Waren zwar kurz und knapp, aber dafür auch aussagekräftig. Richtig. Also die eine war von einem Markus Many Numbers. Toller Podcast. Und da kann ich dir nur zustimmen, lieber Markus. Wir sind ein toller Podcast.
Da sind wir auf jeden Fall auf derselben Seite, was das angeht. Also.
Aber mein Favorite kam von der lieben Angie. Die hat nämlich einfach nur eine Ein-Wort-Rezension, 5 Sterne geschrieben. Die hat mich sehr berührt. Belebend.
Belebend.
Und wenn wir was sind, dann belebend, verdammt nochmal.
Ja, wir haben uns dann auch mal wieder, als wir diese Rezension halt lesen durften, auf unser Inneres besinnt und einfach mal, ja, unseren Geist treiben lassen, uns gedacht, ja, wohin? Wohin mit uns? Wohin mit der Welt? Was ist eigentlich kaputt? Also vielen Dank für diese Rezension, es hat uns sehr weitergeholfen.
Auf jeden Fall und zum Nachdenken angeregt, also hervorragend.
Insgesamt 8x5 Sterne.
Richtig, ja, also vielen Dank dafür.
Vielen Dank dafür, das hat uns sehr, sehr gefreut, das motiviert uns weiterzumachen, jetzt wo die tatsächlich im Real Life auch passierten technischen Schwierigkeiten behoben sind.
True.
Also
True.
Vielen Dank dafür, für die Geduld und ja, weiter geht's.
Ja, aber was quatschen wir denn heute? Wir quatschen heute über so eine der weirdesten Menschen in der Filmgeschichte, in der modernen Filmgeschichte.
Der mir persönlich sehr am Herzen liegt.
Du, mir auch, also nicht nur durch
seine
Werke.
Seine Kunst privat ist halt schwierig, ne? Aber
schwer einzuschätzen. Wir reden heute über Quentin Tarantino.
Nice.
Über den The Man, The Myth, The Legend.
The Legend of Fuck the Rules. And Movie Magic.
And the Legend of the N-Word.
Ja, ja, also, das stimmt.
Ich meine, der hat ja schon eine sehr, sehr, sehr kranke Beziehung damit, was das angeht. Aber ich verstehe, es ist künstlerische Freiheit. Eben. Ist vollkommen in Ordnung.
Aber da kommen wir noch drauf.
Genau.
Lass uns jetzt erstmal kurz einordnen, was ist ein Quentin Tarantino?
Ein sehr komischer Name.
Er heißt Jerome mit zweiten Namen.
Das macht es jetzt irgendwie überhaupt nicht besser, Samuel.
Jerome.
Das macht es überhaupt nicht besser. Das macht's eher noch weirder.
Geboren im März, am 27. März 1963 in Knoxville, Tennessee.
Schön ist da.
Ja, und ist natürlich ein US-amerikanischer, was soll er auch sonst sein, US-amerikanischer Filmregisseur mit einer ziemlich weirden Vergangenheit und einer ziemlich weirden Zukunft wahrscheinlich, wer weiß.
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall ein Regisseur und Filmemacher/Künstler, der uns der uns irgendwie mit seinem Schaffen sehr bewegt hat, würde ich jetzt mal sagen, sonst würden hier nicht tausende Poster hängen von ihm.
Ja, das stimmt. Also ich meine,
unter anderem, tausende nicht, aber es sind auf jeden Fall, was ist es denn?
Also die Poster, die bei uns hier in der Kajüte hängen, die sind vielleicht einigen schon aufgefallen bei unseren Instagram-Posts. Wir haben hier, Moment, was haben wir denn für Werke von ihm hängen? Wir haben hier Reservoir Dogs, mein persönlicher Favorite, Pulp Fiction, wir haben Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds.
Ja, das war's erstmal von Tarantino. Also so viele sind's gar nicht, es sind ganze drei.
Ist Fear and Loathing in Las Vegas
nicht? Nein.
Ist nicht kein Tarantino, ne?
Ist nicht von ihm, es könnte einer sein.
Könnte einer sein, absolut.
Also ja. Definitiv, vielleicht so, bis auf die Monster.
So. Ja, die 3 Jahre Auszeit und dann ist er zurück. Der mit so einem Film wäre das dann im Prinzip also, noch so.
Fear and Loathing in Las Vegas ist Quentin Tarantino auf einem richtig bösen PCP-Trip.
Absolut.
Das würde dann ungefähr passen.
Absolut.
Also wir zwei mögen die Filme einfach sehr gerne von denen. Nicht alle, aber ich glaube, ein Großteil davon sind wir schon. Man kann uns schon als Fans bezeichnen.
Man muss auch sagen, ich bin Fan definitiv von den Filmen. Wir werden ja bestimmt noch mal auf ein, zwei zu sprechen kommen, hoffe ich.
Nee.
Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht jeden gesehen. Ich glaube, die zwei neuesten habe ich nicht gesehen. Hateful Eight, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Und Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Den habe ich auch nicht gesehen. Der soll aber wohl besser sein, glaube ich, als Hateful Eight.
Der soll ganz anders sein halt
anders,
auch mal.
Ja, anders ist
ganz anders.
Keine Frage, aber...
Für Hateful Eight war ich im Kino tatsächlich damals.
Echt?
Ja, der ist auch ziemlich
gut. Ja gut,
cool.
Dann lass uns doch früh anfangen, sagen wir mal, bevor wir ein bisschen auf die Person Quentin eingehen.
Wir haben, also Hateful Eight, was ich daran cool fand, ist, wer sich an seinen ersten Film Reservoir Dogs erinnert, auch eins meiner absoluten Favoriten.
Definitiv, ja.
Da spielt der Großteil von dem Film ja in dieser Lagerhalle.
Genau.
Also ein Großteil ist es ja so auf ein Space gequetscht. Naja, gequetscht ist das falsche Wort. Beschränkt. Und
ist schön, dass wir das jetzt hier vor uns haben.
Ja, genau. Diese schöne Szene.
Vielleicht kann man das irgendwie mal in die Shownotes packen, wenn wir dran denken. Das ist ein cooles Bild.
Ja, auf jeden Fall.
Wir posten es einfach auf Instagram.
Richtig. Und Hateful Eight bezieht sich auch so ein bisschen darauf, da spielt nämlich ein Großteil von Film in einer Hütte. Und die schauspielerischen Leistungen wieder, also on point, einfach wieder natürlich. Sam Jackson auch wieder dabei.
Sam Jackson, war es nicht auch, war das nicht der Oscar-Film von, oder bin ich jetzt ganz falsch?
Für wen?
Von Leonardo DiCaprio.
Nee, der hat für The Revenant hat er
bekommen.
Revenant
war es, ne? Die zwei werfe ich immer so ein bisschen durcheinander irgendwie.
Ich glaube auch, der hat bei Hateful Eight gar nicht mitgemacht.
Okay.
DiCaprio hat bei...
dann löschen wir das mal eben.
Bei Once Upon a Time in Hollywood und bei Django Unchained hat er mitgespielt.
Ja, genau. Mr. Candy.
So eine gute Rolle und so ein guter Film.
Dedicated auf jeden
Wie Christoph
Fall.
Weiß da hochläuft und dann so, ja, bitte sprechen Sie mit Monsieur Candy an. Oh ja, ja, ich spreche sehr gutes Französisch, bla bla bla, ho ho ho. Und er dann so, Mr. Candy spricht kein Französisch.
Sollten kein Französisch sprechen.
Aber Hauptsache mal, weißt du, ein bisschen Status reinsetzt und Monsieur, weil Französen sind ja vornehm. Halt dein Maul.
Aber Christoph Weiß hatte auch die perfekte Rolle dafür, ne?
Ah, Christoph Weiß
der
ist
Österreicher
auch
dann herrlich. Auch noch in einem Film von Quentin Tarantino, wo er Deutsch eine große Rolle spielt, neben Inglourious Basterds.
Ja.
Ne, Brumhilde von Schaft, unter anderem. Sie hieß wirklich so.
True.
Ich glaube, mir den Namen nie merken.
Musst du bedenken, er hat in Django Unchained hat er auch einen Deutschen gespielt. Da war das ein Zahnarzt aus Düsseldorf.
Der Zahnarzt aus Düsseldorf.
Mit dem riesigen Zahn auf seinem Scheiß.
Mit dem Pferd namens Schmitz oder Schmidt oder so.
Irgendwie sowas. Ich will Klaus sagen, aber das ist falsch.
Fritz.
Ich glaube auch Fritz.
Ich glaub,
irgendwie sowas war das. Irgendwie sowas war das.
Ja.
Ja, wir springen so ein bisschen durch die Gegend, aber
Ach, das macht nichts. Er springt in seinen Film auch durch die Gegend.
Oh ja.
Das dürfen wir.
Welchen ich nicht gesehen habe, auch einer seiner ersten Filme war Jackie Brown. Das war auch so, also der war sehr sozialkritisch tatsächlich.
Habe ich nie gesehen, den ersten.
Den habe ich auch nie gesehen. Der kam nach Pulp Fiction.
Okay.
Also das war Reservoir Dogs, danach hat er Pulp Fiction gemacht, dann kam Jackie Brown. Dann Kill Bill, Volume 1 und 2 nacheinander. Dann kam Death Proof.
Oh Gott, ja.
Der war so geil.
Der war geil.
Dann Inglourious Basterds. Dann kam Django. Dann The Hateful Eight. Und dann Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Das war genau so die Reihenfolge. Ah, die Kill Bill 3 natürlich auch.
Ja. Sehr das klar. Waren natürlich dann nur die Filme, die er auch selbst geschrieben hat, ne?
Wo er Regie geführt hat. Geschrieben hat er ja viel mehr. Und er hat bei einigen Filmen halt auch Co-Regie geführt oder Teilregie oder so Gastregie.
Geborener Regisseur eben.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat er, angefangen war er ja im Theater, ne, meine ich.
Nee, ganz am Anfang hat er die Schule geschmissen.
Ja,
mit 18, glaube ich, und war dann erstmal Parkeinweiser von einem Pornokino. Hast du den Namen noch im Kopf?
Pussycat Theater.
Der Pussycat Theater. Ja. Ein Pornokino, wo halt die Parkplätze, sind das schon Freier? Ich habe keine Ahnung.
Das war Sitzzuweiser. Also in Usher heißt das auf Englisch. So einer, der dir den Sitz zeigt quasi.
Ah, okay. Aber ach so, im Kino schon.
Im Kino,
ich
genau.
Das war ein Parkzuweiser. Mm-mm. Okay, alles klar.
Das war der, dem du früher $5 zugesteckt hast, damit du bessere Platz
kriegst. Der dann so nachts mit der Taschenlampe im Kino guckt, ob keine unter 18-Jährigen
genau.
da sitzen. So
nach dem es hieß auch immer, dass, dass wenn du den Beruf lernst, lernst du auch Dollarnoten zu erfühlen, zu ertasten, wie viel es ist. Weißt du, du guckst nicht rein, weißt du, dir wird dann Geld zugesteckt und du fährst dann einmal mit dem Finger drüber und weißt, oh, das ist ein 20, alles klar, der kriegt gute Plätze.
Ich verstehe, cool.
Weißt du, sowas. Das ist auch ein Beruf, der über die Jahre natürlich komplett ausgestorben ist.
Das ist ja ein ziemlich dicker Kontaktpunkt mit Film gewesen.
Genau.
Auch wenn es jetzt nicht die Art Film ist, die er jetzt heute macht, Gott sei Dank.
Absolut, ja. Ich meine, ein Porno von Tarantino wäre schon sehr weird.
Das wäre sehr weird und sehr brutal.
Wäre schon mehr Snufffilm dann als Porno.
Wahrscheinlich, eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Aber darum soll es heute nicht gehen, um Snufffilm.
Nein.
Auf keinen Fall. Das ist vielleicht immer für sich.
Ja, das ist ein Thema für sich, ja.
Es ist ein Thema für sich, definitiv. Ja. Da besteht keine Frage drin.
Ja, aber danach hat er noch in einem Videostore gearbeitet,
Videostore
5 Jahre lang.
Videostore hat er gearbeitet, genau.
Also in einem normalen,
so
kein
kurz,
Porno.
Kurz
kein
nach Pornoladen. 18, glaube ich, irgendwann dann.
Richtig, ja, ja. Also der war sehr, sehr früh mit Filmen halt auch einfach involviert und das hat den nie so losgelassen irgendwie. Ja. Der hatte halt schon immer Bock, was das angeht.
Ich hab mir auch aufgeschrieben, dass er in seiner Zeit in diesem Videostore, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, glaube es waren noch mehrere, wo er gearbeitet hatte, hat er sich immer angeguckt, wenn Leute Filme ausleihen, Leute, die ihm interessant vorkamen, so vom Äußeren, nur vom Äußeren, ohne mit ihnen geredet zu haben, hat er sich immer gemerkt, welche Filme sie ausgeliehen haben.
Okay.
Und hat anhand dieser Filme halt immer geguckt, okay, das ist irgendwie vom Aussehen ein Typ wie ich, also auch so vom Wesen, sonst würde er diese Filme nicht ausleihen. Und hat sich aus diesen Filmen teilweise so hart inspirieren lassen für spätere Werke. Also es ist total cool. Der hat das gelebt einfach. Der ist auf die Welt gekommen und hat erstmal, keine Ahnung, VHS geguckt, so nach dem Motto. Gab's noch nicht. Aber trotzdem, ne, ist Hammer.
Betamax.
Ja, Super 8, Betamax, diese alten Dinger.
Ah, ich habe den Namen vom Videostore.
Super 8 war viel früher.
Der Laden hieß Video Archives.
Mm.
Also relativ unspektakulärer Name.
Absolut, ja.
Aber es ist schon, du musst halt auch ein spezieller Typ sein, ne? Wenn du einfach auf die Idee zu kommen, dir Leute anzugucken und so, ey, der sieht weird aus oder der sieht interessant aus, ich check den Film mal ab, den er sich ausgeliehen hat.
Ich muss da immer an Family Guy denken, an den Videostore-Typen.
Ah,
der so
ja.
der dümmste Typ auf der Welt ist, jetzt... No reference to Quentin Tarantino natürlich, for the Grandmaster. Aber der halt der dümmste Typ ist im Prinzip, aber was, wenn es ums Filmwissen geht, einfach bombastisch gut ist.
Ja.
Weißt du, arbeitet dafür im perfekten Job und findet immer Leute, mit denen er redet. Ich bin kein großer Simpsons-Fan, aber der ist mir immer im Kopf geblieben, weil der mich so an dieses Prinzip Film-Nerd erinnert hat. Weißt du, was ich meine? Das fand ich immer
Family
cool.
Family Guy meinst du?
Das war Family Guy,
ja,
habe ich Simpsons gesagt.
Ja.
Gab's doch nicht, das war der Comic-Typ, da habe ich gerade durcheinander geworfen.
Stimmt,
aber im Prinzip selbes Prinzip bei dem Comic-Typen.
Genau,
ne?
Selbes Prinzip. Hat im Comic-Laden halt auch ein relativer Vollidiot einfach, die Figur, aber halt
ja,
in der Sparte.
Ja, der fette Sack, total depressiv, aber wenn es um Comics geht.
In der Sparte halt der Buff schlechthin.
Ja, Mann.
Und das ist, also Tarantino war da auch schon in der Richtung genauso unterwegs einfach. Der war einfach schon immer ein Movie-Buff, was das angeht. Der hat mit 14 sein erstes Screenplay geschrieben. Mit 14.
Mit 14.
Also war natürlich
ein Bühnenstück fürs Theater.
Nee, das war wie heißt es nochmal? Ein Drehbuch quasi geschrieben.
Ein Drehbuch, okay.
Also auch so bescheuert. Also, der Name ist halt auch total bescheuert. Warte, es ist Captain Peach Fuzz and the Anchovy Bandit.
Nochmal. Was meinst du?
Captain Peach Fuzz and the Anchovy Bandit.
Alles klar. Okay.
Hat der damals schon Drogen genommen? Hat der jemals große Drogenkarriere gemacht, der Mann? Das würde mich mal interessieren.
Beeindruckend wäre es, wenn er es nicht gemacht hätte. Wenn er niemals Drogen genommen hätte und immer wirklich so mit absolutem Soberbewusstsein an diese Sache rangegangen ist. Nur um halt, wie ich am Anfang schon sagte, die Regeln zu ficken.
Mhm.
Weil das ist im Prinzip sein selbsternannter Job.
Ja, ne? Richtig. Richtig.
Answers first, questions later. So hat er seine Filme mal beschrieben. Also so komplett, okay. Ich glaube, bei Kill Bill war das ja so. Du weißt, du wirst in den Film geschmissen und der ganze Film besteht eigentlich aus Rückblenden, wenn du es so willst.
Ja, stimmt.
Und das hat er bei vielen Filmen halt so übernommen. Und war das bei Django nicht auch so mit Rückblenden? Da gab es auch Rückblenden.
Viele Rückblenden, ja, halt, wo es dann um die Sklavenhistorie von Django und seiner Frau ging.
Genau, wie mit seiner Frau, wie sie dann getrennt worden sind und so weiter, so dass du halt Kontext verstehst. Das ist im Prinzip nichts Neues, aber er basiert im Prinzip darauf. Weißt du, wie so ein Inverted-Ding, wie M. Night Shyamalan Ding Dong. Wie hieß er nochmal?
M. Night Shyamalan Ding Dong, ja. Für mich heißt
der
auch
der
so.
Der Split gedreht hat zum Beispiel. Oder Glass.
Ja,
diese,
stimmt.
Diese Trilogie da mit ist ja auch geil. Darum soll es jetzt nicht gehen. Aber das ist ja ein Regisseur, der eher so seine Filme komplett ums Ende schreibt. Also der denkt sich ein Ende aus für einen Film und schreibt dann den Film darum.
Das ist auch super weird.
Weißt du, das ist auch so, aber dadurch sticht er halt raus mit seinen Filmen.
Das stimmt, ja.
Man muss kein Fan davon sein, man muss auch kein Tarantino-Fan sein, aber es ist halt super interessant, dass die halt auf die Regeln ficken.
Ja, ne?
Also,
das
dass
stimmt,
die
ja.
einfach scheiß drauf. Diesen Train halt fahren. Mhm. Finde ich super interessant.
Erinnerst du dich noch an den Film Memento? Rückwärts abläuft?
Ja, genau, Memento. 12 Monkeys ist auch so ein Prinzip.
12 Monkeys habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen, den Film.
Ich glaube, da geht es um so eine Terroristengruppe irgendwie oder so eine Aussteigergruppe, die durch die Zeit reisen. Ich habe den einmal gesehen, aber das ist ein super düsterer Film.
Okay.
Also nicht, wie der Name jetzt induzieren würde. Mhm. Der ist auf jeden Fall ziemlich raw, aber es ist ein guter Film. Ich glaube, 80er.
Muss ich mir mal angucken, auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja auch, wird ja auch als Klassiker gehandelt.
Ja, mit Bruce Willis.
Genau. Genau, mit so einem der
super
ersten, eine der ersten großen Rollen für Bruce Willis.
Wenn ich jetzt
ne?
auch noch mal kurz diese Ecke nach außen vom Thema schlagen darf, Bruce Willis, ey, das ist wirklich so ein Schauspieler. Du merkst einfach, wenn er Bock auf die Rolle hat oder halt auch gar nicht, ne?
Das stimmt.
Das ist einfach so ein Typ dafür. Das ist auch immer so ein bisschen durchgesickert, wo, was man so liest und so weiter. Dass, wenn er wirklich was fürs Geld macht, dann merkst du es. Aber wenn ihm was dran hängt, dann ist er voll drin.
Der Einzige, wo man es noch mehr merkt, ist Harrison Ford.
Also Harrison Ford. Das muss man so. Ja, Harrison Ford ist übel.
Also ich bin
Indiana Jones zum Beispiel. Die letzten Filme, der war so scheiße.
Ja.
Der hat überhaupt keinen Bock gehabt auf diesen Mist.
Ich meine, guck dir Star Wars an.
Ja.
Weißt du, ich bin jetzt echt nicht der größte Star Wars Fan, aber ich habe die neuesten Teile habe ich zum Großteil gesehen. Also auch da, wo Han Solo da stirbt.
Mhm.
Und also ich habe den gesehen, dachte mir nur die ganze Zeit so, Alter, hat der keinen Bock. Boah, der ist nur da, so Paycheck abholen, nach Hause fahren, fertig. Und das hat er auch in jeder Talkshow danach, wo er drauf angesprochen wurde, hat er das auch so gesagt.
Er hat halt die Größe, wo man es ihm, weißt du, Anti-Hero.
Man kann es ihm nicht mehr übel nehmen,
so
was
Real Life. Du kannst es ihm nicht übel nehmen, weil er dann irgendwie den nächsten persönlichen Joke raushaut. Und dann ist es schon wieder dieses Anti-Hero-Ding, weißt du? Du findest ihn sympathisch, obwohl er eigentlich dann Scheiße gebaut hat, weißt du? So nach dem Motto.
Das stimmt.
Naja, aber trotzdem feierst du dann den Film, weil du irgendwie... Also wenn du Bruce Willis-Fan bist natürlich, weil du halt Bruce Willis-Fan bist. Ne?
Richtig. Musst du dir halt überlegen, der Bruce Willis war früher, der war eigentlich Kassengift eine ganz lange Zeit.
Echt?
Wenn der den wollte keiner haben, weil wenn der in einem Film war, da ist der Film gefloppt.
Scheiße.
Das war eine ganz lange
Zeit so.
Einen
Stempel willst du auch echt nicht haben, ne?
Nee, der war lange Zeit, war der echt kein großer Kassenschlager, was das angeht. Und der hat auch, also ich will nicht sagen, dass er kurz vorm Aufhören war, aber... Die Motivation ging schon langsam runter, weißt du, wenn du halt immer nur Absagen kriegst oder die Filme, die du machst, sind halt entweder scheiße oder bringen halt kein Geld rein, dann ist deine Schauspielkarriere ist dann halt schwierig, ne?
Ja, absolut. Absolut,
sehr schwierig. Aber das war alles dann davor und das erste große Ding ja dann auch halt 12 Monkeys oder dann auch ein bisschen später mit Pulp Fiction, wo er ja den Boxer gespielt hat. Da war er ja auch relativ groß drin, dadurch, dass der Film halt auch so ein Kultklassiker innerhalb von ein paar Jahren wurde. Also der
ich
war ja auch
voll
heftig.
Lange, ich habe bei Pulp Fiction nur kurz bei Pulp Fiction mich voll lange gefragt, was Pulp heißt. Ich weiß nicht, ob es Leuten genauso geht, aber ich habe mich super lange gefragt, bis ich es letztens mal gegoogelt habe. Pulp ist ja einfach so eine undefinierte Masse.
Genau.
Also so ein Flodder, keine Ahnung, so ein Glibber oder sowas. Ne?
Ja, das ist eigentlich so die beste Beschreibung davon.
Ich glaube, auf Deutsch übersetzt so eine verschwommene Fiktion oder sowas. Irgendwie so eine, nicht definiert halt, keine Ahnung.
Ich kenne das Wort noch in Verbindung mit Fruchtsaft, also O-Saft.
Ah, okay.
Da ist es, Pulp ist dann so, ist halt das Fruchtfleisch, was dann mit drin hängt.
Ah, deswegen musst du schütteln.
Oh Mann. Nee, es gibt ja mit und ohne und das also soweit ich weiß, war das die Bezeichnung für so Fruchtfleisch beim O-Saft halt.
Ja, ist schwierig zu übersetzen, aber auch
auf jeden Fall.
Nur um eine Idee zu geben, weil ich glaube, das geht vielen Leuten so. Pulp Fiction, klar, du kennst den Film oder so, oder halt auch nicht, aber du hast mal was davon gehört, aber der Name.
Ja.
Gibt halt auch keine deutsche Übersetzung, ne?
Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank
nicht. Das können wir Deutschen wirklich nicht.
Das war noch eine Zeit, wo sie, ich hab's neulich gehört. Weißt du, wie die den Spider-Man-Film Spider-Verse, Into the Spider-Verse übersetzt haben?
Nee.
Spider-Man, A New Universe.
Warum denn?
I don't get
it. Und vor allem noch Englisch.
Ja, genau, vom Englischen ins Englische.
Ins Englische, ins Englische. Ey.
Mit der Annahme, ja, der dumme Deutsche ist zu blöd, um Spider-Verse das Wortspiel zu kapieren.
Ja,
aber,
ja, genau.
Aber er ist nicht blöd genug, um New Universe auszusprechen. Was, wenn du schnell machst, schwierig ist.
New Universe.
Genau, das ist verarscht, Mann. Was soll das? Das ist doch Blödsinn.
Scheiße, Mann.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, es ist wirklich schwachsinnig. Also die Leute, die dafür sowas verantwortlich sind, wirklich.
Alle feuern.
Einfach alle feuern. Im besten Fall noch. Keine Hitze.
Samuel, beherrscht dich.
Frank, wie ging's denn eigentlich mit Quentin Tarantino weiter, nachdem er in diesem Videostore gearbeitet hat? Also meines Wissens war er dann im Theater und hat so eine Art Kurator gespielt, glaube ich. Er wollte ja immer Schauspieler werden, ne? War das nicht so?
Ja, eigentlich wollte er Schauspieler werden, ja.
Das war ja immer so sein Ziel.
Eigentlich wollte er das machen, aber es sollte dann einfach nicht sein.
Es sollte nicht sein, weil er nämlich so eine Fähigkeit im Theater dafür entwickelt hat, Bühnenspiele die Regie dafür zu...
Genau, die Leitung zu übernehmen halt.
Genau, dafür, die Leitung zu übernehmen, ja. Und im Prinzip Sachen zu optimieren und das wirkt jetzt künstlerischer oder so und so anders und besser oder wie auch immer aus seiner Sicht. Und haben halt viele Leute drauf gehört und am Ende war er dann wirklich, glaube ich, Vollzeit da beschäftigt.
Mhm.
Und hat halt wirklich diese Bühnenspiele halt gemacht, ne? Also so inszeniert, sagt man ja, glaube ich.
Ja.
Also, ja, und da hat er dann auch wirklich diesen Sinn für Perspektive und auf der Bühne kontrollieren und machen und tun und so weiter. Und das hat sich dann auch ein bisschen in seine Regielaufbahn, was jetzt Film angeht, hat er so ein bisschen mitgenommen.
Das haben ja auch sehr viele Schauspieler gesagt, die mit ihm gearbeitet haben, dass das eigentlich halt schon fast ein Theaterset ist, wie das bei dem abläuft.
Genau.
Von der Arbeit her einfach.
Ja, ich habe das mal in so einer Doku gesehen über ihn oder über Filme von ihm, dass Quentin Tarantino halt immer neben der Kamera steht, wenn er einen Film dreht. Also er steht auf Augenhöhe neben der Linse, um wirklich live mitzubekommen, was sieht der Zuschauer in dem Moment.
Richtig, ja.
Also in der Retroperspektive, ja, wieder diese Sicht vom Zuschauer auf die Bühne. Ne?
Genau.
Also dieses... Okay, wie sehe ich das Ganze? Weil als Zuschauer von einem Film sitze ich ja halt fest, ne? Und das Bild bewegt sich für mich.
Ja.
Also im Prinzip dasselbe versucht zu simulieren, sowas finde ich total abgefuckt.
Das ist eigentlich eine Sache, wo ich mir denke, so als absoluter Laie, ja, es macht doch voll Sinn.
Natürlich macht das total Sinn, aber es macht niemand. In der Regel sitzen ja Regisseur und so weiter total in einem anderen Raum sogar und glotzen sich das finale Produkt. Ja, teilweise
schon. Oder halt auf dem Stuhl abseits irgendwo.
Genau, auf dem Bildschirm gucken sie sich das dann an im Prinzip.
Genau.
Kann ja auch funktionieren. Ist ja keine Frage.
Absolut.
Aber halt diese Dedication, die er dann hat, ist ja auch Arbeit für ihn. Ne?
Absolut,
also, läuft ja dann auch den ganzen Tag rum. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist er?
Er ist 58. Also geht noch.
Geht noch, aber trotzdem. Ich glaube, der hat schon einen exhausting Life gehabt.
Auf jeden Fall.
Oder hat einen ziemlich exhausting Life. Aber ja.
Das ist schon, also der steckt halt so viel Herzblut halt auch in die Filme rein.
Ne?
Aber wie er es auch immer schön am Set macht, why do we do this? Because we love movies. Oder Cinema oder irgendwie
we love
sowas.
Making films, sagt er immer.
Ja, das ist super geil.
Damit motiviert er immer die Crew am Set halt einfach. Weil er auch sich für sein Filmemachen immer so etabliert hat, dass er immer die Extrameile geht. Das heißt, wenn er schon den perfekten Frame im Kasten hat, also den perfekten, wie sagt man, Cut irgendwie, ich bin kein Experte, aber den perfekten
Take,
danke, den perfekten Take hat,
dann
macht
noch mal.
Er immer nochmal ein.
Ja.
Egal wie kompliziert die Szene ist, außer sie ist nur einmal möglich wegen der Explosion oder sowas. Aber sowas macht er dann immer nochmal und motiviert dann halt seine Leute durch diesen Spruch.
Ja.
Ne? Why we do this? Und dann müssen alle mitsprechen. Finde ich auch eine geile Dynamik, die du dann halt hast. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Noch kurz zu dieser Sache, dass er immer neben der Kamera stehen muss. Die mussten an einem Set, ich glaube es war sogar Reservoir Dogs, gab es eine Szene, die bekanntlicherweise für ihn auch wieder aus der Froschperspektive gefilmt wird. Also, dass die Kamera unten am Boden ist und auf die Schauspieler von unten hinaufschaut, sozusagen, sodass du dieses Dominanzgefühl halt entwickelst durch die Leute, die halt runterschauen. Tarantino immer diese Kofferraum-Szenen. Ist ein gutes Beispiel dafür.
Ja, stimmt,
ne?
Genau.
Du legst im Kofferraum die Kamera im Prinzip und guckst auf die Leute, die deinen Kofferraum öffnen. Dieses Momentum, das sich dann entwickelt. Und bei so einer Szene lag die Kamera in einem Schrank. Und der Schrank musste extra aufgesägt werden, damit Quentin mit dem Kameramann in diesen scheiß Schrank kann.
Geil.
Um diese Perspektive sich nicht entgehen zu lassen, weil ihm das nicht gereicht hat, durch die Linse dann am Bildschirm das zu gucken.
Wie gut einfach.
So drin einfach, ne?
Ja. Hammer. Das ist schon Hammer. Ich find's cool einfach.
Komplett sein eigenes Ding.
Wie gesagt, das ist halt einfach so eine richtige, dem liegt halt noch was an der Kunstform, genau. Film.
Ja, er hat auch mal in einem Interview gesagt, Tarantino, also er selbst, er hat eine Ablehnung gegen ziemlich alles, was moderne Errungenschaften mit sich bringt. Also jetzt auch Film und Storytelling und
ja,
dieser ganze
der weigert sich ja auch digital zu drehen und sowas. Der will das ja alles noch wirklich auf Band haben.
Genau.
Also ich meine, das ist halt auch so eine Sache in einer gewissen Weise, das kannst du einfach nicht auf ewig machen. Also der Mann wird, wenn er jetzt noch Filme macht, bis er 80 ist ungefähr, was ich bezweifle. Aber man weiß es nicht bei ihm. Er hat ja auch mal gemeint, er macht ursprünglich nur 7 Filme oder so. Inzwischen sind es 11.
11, ne? Ja.
Und er hat eigentlich gemeint, nach dem 10. hört er auf. Und ich glaube, der weiß selbst nicht so ganz, ob und wie und wann er aufhören möchte.
Ey, guck mal, das kannst du, glaube ich, genauso sehen, wie wenn du jetzt irgendwie, blödes Beispiel, aber der Manager von Audi. Mhm. Weißt du, der Typ, ich kenne ihn nicht, aber der Typ, der jetzt an der Spitze steht. Sein Leben, ja. Der ist gewohnt, immer Leistung zu bringen. Für den ist es das Leben.
Mhm.
Für den ist es jetzt nicht wirklich Arbeit, weil es ihm Spaß macht, utopischerweise jetzt mal gesehen. Der arbeitet, macht Geld. Wenn du jetzt von dem verlangst, du hörst jetzt von einem auf den Tag, anderen Tag auf und baust jetzt Vogelhäuschen. Ne, jetzt mal wirklich das extreme Kontrastbeispiel. Not gonna work.
Ja.
Der Typ muss irgendwie weiter Kohle machen, weil er nichts anderes kennt.
Richtig.
Ist ja nichts Schlimmes, ja. Aber das kannst du jetzt genauso sehen auf jemanden, der jahrelang liebt, gerne Klo geputzt hat. Der es geliebt hat. Ja. Klar, kann auch sein, dass es in der Rente dann nicht stimmt und du dann weitermachen musst, aber das mal weggelassen, dass du einfach diese Arbeit halt brauchst.
Ja.
Und ob du jetzt halt Klofrau bist oder Klomann oder halt Quentin Tarantino, der ja im Prinzip diesen selben Drive hat, Kunst zu machen.
Auf jeden Fall,
weißt du? Ich meine, es ist ja Kunst. Für den ist, ich glaube nicht, dass der morgens aufsteht, ich gehe zur Arbeit.
Nee, weißt überhaupt
du?
Nicht.
Der wacht nachts auf, noch halb besoffen oder halt auch nicht, je nachdem. Und dem fällt halt ein Film ein. So,
ja.
Oder der geniale Plot, um den er den Film rumbaut oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ne?
Mhm.
Ich würde es gerne wissen.
Ich
würde es gerne mehr wissen, als ich.
Ich habe auch mal
super interessant.
Sowas in der Richtung gelesen, weil der legt ja auch unglaublich viel Wert auf seine Filmmusik. Und dass der teilweise erst die Filmmusik sich raussucht und darum dann einen Film schreibt.
Super, oder?
Das ist so cool und vollkommen weg vom Konventionellen, das dauert.
Ich finde das beste Beispiel und das aktuellste, was mir noch im Kopf ist, gibt bestimmt auch noch andere gute, aber bei Django Unchained, die letzte Szene, die Revolverschlacht, wo sie dann in der Villa Candy, oder wie die hieß, halt dieses Anwesen von Monsieur Candy, wo er halt diese Schießerei anzettelt und es läuft einfach Tupac.
Ja, ne? So geil.
Einfach so komplett aus diesem Filmgenre gerissen.
Ja.
Das ist halt auch sowas. Einfach diese harten Cuts, die er macht. Ne? Jetzt nicht filmtechnisch die Cuts, sondern storytechnisch, erzählungsmäßig die Cuts.
Ja.
Weißt du, wie es einfach so eskalieren kann aus nichts.
Weißt du, vorher lief die ganze Zeit Spaghetti-Western-Musik und dann kommt der fucking Gangster-Rap aus den 90ern.
Genau.
What the hell?
Wo war das wegen dem Burger? Wo die Szene so eskaliert?
Das war Pulp Fiction.
Pulp Fiction, ne?
Ja, das
John,
war,
John Travolta.
Das war Sam Jackson. Also John Travolta
ist ja
zum Koffer gegangen.
Ja, genau.
Und hat ja den Koffer aufgemacht.
Das ist leider lange her, dass ich den gesehen habe.
Übrigens, das große Mysterium. Was ist in dem Koffer drin?
Ah, okay.
Eine Glühbirne, mehr nicht. Da war nie was anderes drin. Da war nur eine kleine Glühbirne reingespannt mit einer Batterie drin, damit es halt leuchtet, wenn er den aufmacht. Und das war's. Das war's, mehr war nicht drin.
Geil.
Und es gibt auch keine,
das ist ja der Hammer.
Es gibt keine offizielle Erklärung, was in diesem Koffer drin war. Also er wurde natürlich schon millionenfach wahrscheinlich drauf angesprochen.
Er hat wahrscheinlich auch schon Millionen Antworten darauf gegeben,
die einzige Antwort, die immer kam, war einfach nur, es ist das drin, was der Zuschauer denkt.
Ja,
fertig.
Danke, vielen Dank.
Fertig.
So eine gute Antwort für sowas. Ne?
Oder wenn, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, die Figur Marcellus Wallace, also auch bei Pulp Fiction, wo der Bruce Willis-Charakter, glaube ich, für den arbeitet. Und die auch zusammen dann später dann von diesem komischen Dude gefasst werden und da fast etwas Sadomaso-mäßig.
Ah, ne? Ich erinnere mich. Yeah.
Der große schwarze Typ. Der hat ja, in den ersten paar Szenen sieht man ihn ja nur von hinten, nur den Hinterkopf. Und er hat ein Pflaster hinten auf dem Hinterkopf kleben. Und es gibt tausende von Fantheorien. Was das, warum hat der ein Pflaster da? Was heißt das? Was sagt uns das? Der Typ hat sich einfach nur geschnitten beim Rasieren an dem Morgen und hat das Pflaster drauf gehabt. Und Tarantino hat gemeint, nee, lass das Pflaster dran, das ist irgendwie cool. Und das war's.
Yeah.
That's it. Einfach nur, weißt du, die Fans auf Reddit rasten da aus. Ja, das ist das und eigentlich ist der ja ein Cyborg.
Aber das ist doch genau das, was er bezwecken will dadurch, oder? Er lässt einen Filmfehler in Anführungszeichen einfach mal nicht weg. Also mit beabsichtigt, ja. Er lässt mal was drin und lässt die Fans oder nicht nur die Fans, jeden Filmkritiker alleine lässt er komplett einmal abdrehen, einmal die komplette Welt um dieses Detail spinnen und am Ende ist es nichts.
Richtig.
Weißt du?
Das ist halt so geil.
Das ist einfach, ich denke mir halt, wie genial bist du, Junge?
Der Hammer,
das ist
wirklich. Einfach,
der Hammer.
Ist echt geil.
Aber funktioniert halt Kunst.
Weißt absolut.
Du? Weil du kannst gar nicht, wenn du, angenommen, du malst jetzt ein blaues Gemälde. Also mit Blau meine ich, du malst mit Öl auf eine Leinwand mit Blau. Es ist alles Blau. Azurblau, Titanblau, wenn es das gibt. Keine Ahnung, ja, irgendwie sowas. Und hängst es dann hier irgendwo in Frankfurt ins Städelmuseum. Und dann gucken sich am Tag, was weiß ich, 1000 Leute dieses Bild an. Und alle haben eine andere Meinung dazu.
Ja.
Dann hast du ja deinen Job eigentlich erfüllt.
Ja,
oder? Weil
absolut. Ne? Absolut.
Als Künstler sozusagen. Ob es dir jetzt gefällt oder nicht, ist eine vollkommen andere Sache.
Ja.
Auch auf Tarantino wieder gesehen.
Natürlich,
ne?
Ja.
Komplett. Es gibt auch Leute, die stehen nicht so auf dieses Ultra-Brutale, was Tarantino halt hat. Ne? Aber die Grundaussage bleibt ja. Letzten Endes guckst du es dir an, hast eine völlig andere Meinung dazu. Und daraus leitet sich ja dann deine Meinung ab, ne? Ob sie gefällt oder nicht.
Absolut, ja.
So muss Kunst sein, finde ich.
Richtig.
Nicht so eindeutig, weißt du?
Ja, und genau.
Das wollte ich dazu sagen. Ich kann euch ja nicht so gut ausdrücken.
Was ich ziemlich cool fand bei Tarantino, war das eine Zitat, was ich neulich gelesen habe von ihm. Wenn 1 Million Leute ins Kino gehen und meinen Film gucken, hoffe ich, dass sie alle auch dass es dann Millionen verschiedene Filme gesehen werden.
Ja, genau.
Also
ja,
so,
wie
du eben gemeint hattest mit der Interpretation von Kunst und sowas, dass der das halt genauso sieht.
Dann hat das verstanden. Für meine Auffassungsgabe her hat das dann verstanden, was Kunst angeht.
Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Regisseur, der so viel Augenmerk da drauf legt, was das. Also in der modernen Blockbuster-Filmgeschichte, die er im Moment.
Ja.
Heutzutage
noch ganz kurz, bevor wir in die Pause gehen, wie findest du, haben sich seine Filme entwickelt? Also jetzt nur mal nicht, ich habe mich damit jetzt nicht groß beschäftigt, nur so einfach mal als Frage.
Ich würde mal behaupten, dass wenn die Möglichkeiten, die es heute gibt, wenn es die in 92 schon gegeben hätte, hätte der die genauso gedreht.
Ja.
Der hätte es genauso gemacht, absolut. Also der hat glaube ich nur sein Umfeld besser genutzt, was das angeht.
Mhm.
Und hat einfach vielleicht ein paar neue Techniken genutzt oder sowas in der Richtung, aber ich glaube an sich, also die Filmqualität zum Beispiel von ihm war immer oben, die ist für mich nie wirklich runtergegangen.
Ich glaube, er hat sich schon immer geweigert, digital zu filmen.
Ja, genau.
Ich glaube, die Filme gibt's immer noch nur auf Film, so.
Und das, also deswegen, ich glaube, der hat nicht so viel verändert, was das angeht, und ich finde das auch ganz gut so.
Ja, definitiv.
Absolut.
Kann ich so unterschreiben. Ja.
Gut, einmal da bitte unterschreiben, jetzt Initialen
alles klar.
Hier.
Unterschrift des Arztes.
Und da bitte einmal mit Blut.
Herr Sau sagt, wir nehmen Sie jetzt mit. Ist das in Ordnung?
Ihre Seele gehört jetzt mir.
Ja, what the fuck. Ja, Frank, dann...
Der Samuel geht seine Seele suchen. Ich gehe mal aufs Klo. Und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Ciao.
Hi.
Da sind wir wieder.
Na.
Habt ihr uns schon vermisst? Ich habe immer noch nicht geguckt, wie lang dieser blöde Jingle ist. Der gute Jingle. Das ist ein guter Jingle.
Der beste Jingle der Welt.
Der beste Jingle der Welt. Der Feierabend.
Ich muss auch was gestehen. Ich habe gelogen. Ich war gar nicht auf dem Klo.
Ehrlich?
Ja, nee.
Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe mir direkt die Gurken auf die Augen geknallt. Hab eine Runde geknatzt. War dann egal. Star-Allüren.
Ja, hallo?
Sehr geil.
Ich wollte mal ein bisschen drauf eingehen, wie der Typ überhaupt angefangen hat. Mhm. Weil ich meine, komm mal in Hollywood rein. Das ist jetzt nicht so, als sollten sie da stetig eine offene Tür, wo du reinlaufen kannst.
Ja, ohne Gefälligkeiten und Naturalien.
Ja.
Teilweise zwungene Naturalien. Aber gut, so traurig es ist.
Den ersten Job hat er in 86 gekriegt. Und zwar hat er da mit einem Roger Avery, Name sagt mir jetzt nichts, hat er als Produktionsassistent gearbeitet. Und zwar, weißt du auch an was?
Nein.
An einem fucking Workout-Video von Dolph Lundgren.
Ach du Scheiße, wie geil.
Mit dem Namen Maximum Potential.
Dolph Lundgren, für jeder, der ihn nicht kennt.
Schande auf euch.
Schande auf euch erstmal.
Im richtig. Ersten Sinne, weil es ist Dolph fucking Lundgren, der war der Böse Lundgren. In Rocky 2.
Ist das nicht ein Schwede? Oder Norwege? Ich glaube ein Schwede, ne?
Ich glaube auch irgendwas in der Richtung. Ja. Der ist auf jeden Fall, er hat einen Doktortitel in Chemie.
Ja, krass, ne?
Also das ist voll das Brain, der Typ. Und sieht mit Ende 60 immer noch besser aus als ich mit Ende 20.
Kennst du Jorge González?
Nee.
Von Germany's Next Topmodel und sowas?
Ach so, Jorge González. Ja.
Also
ja.
dieser Mexikaner. Ja, oder Peruaner, glaube ich. Mhm. Der Typ ist Kernphysiker.
Was?
Ja, Mann.
Holy shit.
Und Bruce Darnell war falsch im
Jäger,
so Kommandant, glaube ich sogar.
Ja, yeah, richtig
bei
krass.
Bei der US Army, bei der Air Force. Bei
Wie
der
abgefahren,
Air Force.
Ne? Wie unglaublich abgefahren.
Also, ne, don't judge the book by its cover, so normal.
True, ja, absolut
das ist
halt richtig.
Immer krass, was die für so,
absolut ja. richtig, was da hinten dran steht, das weiß man halt einfach
ja,
größtenteils.
Eben, ne? Ja.
Kernphysiker, what? Damit hast du jetzt ein bisschen...
Ja, ist wirklich so.
Wie krass, Alter.
Kernphysiker und sogar noch praktizieren, soweit
ich weiß,
halt
good,
in seinem Land.
Good
weiß,
for him,
nicht,
ne?
Kommt,
good
ne?
for
ja.
him. Go nuts. Ich meine, der hat sich damit halt in Deutschland halt riesen den Erfolg geholt bei GMNT, also von daher.
Ja.
Aber sick.
Total heftig.
Cool.
Wo es einen hintreiben kann, ne? Nö, ich zieh mir jetzt Pumps an. Fuck it, ich bin jetzt Jorge González.
Er war schon, also.
Weißt du, hart.
Ich mag das Format sowieso nicht.
Nein.
Absolut nicht, aber
absolut
die.
Absolut amüsant,
die,
wenn man zusammen
die Figur,
guckt.
Die, also ich behaupte auch einfach mal, dass der eine Figur gespielt hat. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die haben dem hinter der Kamera gesagt, so, pass mal auf, Jorge, du musst jetzt sowas von over the top sein.
Ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, die sagen einem Jorge González schon lange nicht mehr, wie er zu sein hat. Weißt du, also das ist halt, der Typ ist so ein Charakter, also so ein Charakter, ich glaube, ja. der lässt sich schon lange nicht mehr auf der Pfeife rumtanzen sozusagen.
Aber mal, das ist krass. Nochmal zurück zu Dolph Lundgren.
Das ist sehr gerne.
Ich find's halt so geil, dass der meine scheiß Workout-Video von Dolph Lundgren war, der halt Produktionsassistent. Das
richtig
ist so,
geil.
So
Hammer,
random shit.
Hammer.
Was ich noch viel geiler fand, den ersten Auftritt, also on screen, hatte er bei den Golden Girls. Bei dieser Serie von den vier
Alter,
alten Weibern.
Ja,
da war
ja,
der, hat er nämlich einen Elvis-Imitator gespielt.
Krass.
Das ist auch total out of context einfach gerissen, finde ich, für den.
Ja, der hat sich ausprobiert, ne? Und ich glaube, wenn du versuchen willst, in dieser Branche halt groß zu werden, dann nimmst du alles.
Alles, jeden Job.
Ich habe dir vor der Aufnahme ja noch diesen Werbespot gezeigt mit Jesse Pinkman von Aaron Paul.
Genau.
Wie er noch halt hier die Serial-Werbespots, die Serial-Ads gemacht hat. Halt super, super fremd, ihn dann so zu sehen, weil für mich ist er halt Jesse Pinkman. Science Bitch.
Ja.
Weißt du,
ja.
Der Motherfucker, der einfach auf alles scheißt und irgendwie Chili in seinen Meth backt. Also, total geil. Aber das dann zu sehen, ist total, total cool.
Ich finde das super geil. Und das Geile ist, der hat, das hat er in einem Interview dann 2020, hat er das gesagt, dass die Gage davon war ungefähr $600.
$600.
Und das war,
das war wahrscheinlich noch viel.
Das war ich meine, wenn das hier, wann war das? 88.
Mm.
Also da waren $600 noch eine Menge Geld. Da waren das mehrere tausend so in heute umgerechnet.
Ach, damals, als hinter dem Dollar noch Gold war.
Ja, als es noch ein bisschen Wert hatte und naja, egal.
Super.
Aber da ging komplett in die Produktionskosten von Reservoir Dogs rein dann.
Krass.
Das hat er komplett da rein investiert.
Cool.
Weil der hat nämlich durch die ganzen Reruns und sowas, und es wurde auch in Best-of-Compilation diese Folge reingenommen.
Nice.
Hat er über $3,000 in den nächsten
durch,
drei Jahren dann verdient.
Royalties und sowas.
Genau.
Cool.
Das heißt, musst du dir mal überlegen, 89 war das dann ungefähr, hat er $3,000 insgesamt da rausgeholt.
Mhm.
Das sind heutzutage also bestimmt mindestens schon fünfstellig. Also nicht mindestens, aber das ist bestimmt ein fünfstelliger Wert.
wäre es Inflation weggelassen.
Auf jeden Fall.
Also das wären, vom Wert her auf
das
jeden Fall.
Das wären bestimmt so 11, 12, 13.000 Dollar oder so gewesen. Und da konntest du damals halt noch einen Film für machen. Krass. Vor allen Dingen, der so spartanisch gedreht wurde, wie er es gemacht hat.
In der Lagerhalle, eben.
Richtig. Ja. Und in einem Diner. Und ab und zu mal ein paar Straßenshots, wo du wahrscheinlich, der hat das wahrscheinlich nicht mal angemeldet, so ungefähr, weißt
aber
du?
Frank, es reicht.
Ja, genau.
Es reicht einfach, um was Gutes zu kreieren. Und wenn die Fantasie mitspielt und gleichzeitig die Leute, mit denen du arbeitest, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne?
Ja,
das stimmt.
Wenn
die Leute dich nicht verstehen, was du im Kopf hast, was deine Vision von einem Film ist, dann wird der Film auch scheiße.
Richtig.
Weißt du? Deswegen gibt's nicht ohne Grund auch Oscars für Kamera, Licht, etc. Ne, sowas. Aber wenn das alles funktioniert und du mit so wenig Geld so eine gute, also mit so wenig Kohle so eine gute Truppe zusammenkriegst und die Schauspieler halt auch hast für sowas, capable sind für sowas, ne? Also die diese Aufgabe gewachsen sind. Was für einen Weg du da eigentlich dir ebnest, ne?
Auf jeden
wenn
Fall,
sowas dann noch gut ankommt,
das ist
ein richtiger Dosenöffner für sowas. Voll gut, finde ich. Ich habe da Respekt vor.
Ja, ich meine, das Geilste war dann, ne, der hat ja, bevor er seine eigenen Filme geschrieben und gedreht dann auch hat, ne, da hat er der 1990 wurde der angeheuert, dass der From Dusk Till Dawn schreibt. Das hat er geschrieben.
Ah, okay.
Da war er Autor. Der hat den Film geschrieben.
Cool.
Und da war er ja
das
auch.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Da war er ja auch selbst im Film drin, als der eine Bruder von der Hauptperson, von dem Protagonisten, der relativ schnell, ich glaube, die Hand verliert oder gebissen wird in die Hand oder sowas und
irgendwas
dann auch zu so einer Nachtgestalt wird. Es sind ja keine Zombies oder Vampire, es ist ja so ein eigenes Ding bei denen.
Okay.
Also es sind Vampire, aber halt auch nicht so ganz Vampire.
Ja, ja, so die
Es ist ein eigenes Ding einfach. Also das ist genauso wie Twilight Vampire keine richtigen Vampire sind. Das ist einfach ein eigenes Ding von denen.
Hauptsache sie sind blass und glitzern.
Und können Frauen schwängern. Die können kein normales Essen zu sich nehmen, weil sie keinen Bloodflow in ihrem Körper haben. Aber die Spermien funktionieren super. Wie der Typ eine Latte gekriegt hat, weiß ich nicht. Aber sie hat geglitzert. Ein schöner Sparkle-Dick. Super.
Oh, super.
Klasse.
Sparkle-Dick.
Braucht die Welt. Ich will möchte den Büchern übrigens nichts abreden, weil die sind, das sagen auch Twilight-Fans, die Bücher sind einfach viel besser und die Filme sind scheiße.
Okay.
Das sagen dir selbst Twilight-Fans, geben das sogar zu.
Wahrscheinlich dasselbe wie bei Harry Potter, so vom Prinzip her. Nur, dass halt das Thema Zauberer so ein bisschen empfänglicher ist für alle, als jetzt das Thema Vampire und Liebe und so. Ne?
Ja.
Deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Ruf so ein bisschen...
Ah, Hermine hat übrigens die ganze Zeit im Rollstuhl gesessen.
Was?
Wirklich?
Nein.
In den Büchern? Das halt, J.K. Rowling erzählt doch immer so Bullshit in den letzten Jahren.
Ach so. Okay.
So, ja, Hermine war eigentlich ganz im Rollstuhl. Was? Nein, du hast spezifisch in den Büchern geschrieben, Hermine rennt herum. Willst du mich verarschen? Hagrid ist eigentlich trans. Was?
Oh mein Gott.
Und Dumbledore ist schwul. Wen interessiert's, Mann?
Hatte die nicht was gegen gleichgeschlechtliche Ehen? Oder irgendwie gegen...
Ich glaube, Transrechte waren's.
Trans irgendwas?
Ich glaube, es waren Transrechte tatsächlich.
Ich will mich nicht reinhängen, aber... Ja gut, ist halt der private Mensch hinter Harry Potter, ne? Was soll ich sagen?
Ja.
Das ist halt auch nicht immer perfekt.
Nee, die hat halt versucht, durch so Kommentare sich halt wieder so ins Vorderlicht zu rücken.
Ja, dass man dann
so ein bisschen
über einen geschrieben wird und so, ne?
Genau. Das sind halt auch alles Fakten gewesen, die Story in keinster oder die Lore in keinster Weise irgendwie vorangetrieben haben. Also dass Hagrid eigentlich eine Transfrau ist oder ein Transmann. Oh Gott, ich will mich da echt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber eigentlich unter einem anderen Namen und als Frau früher unterwegs war, das sagt dir nichts über die Lore oder die Story von Harry Potter aus. Das bringt dir einen Scheiß.
Ja.
Hagrid ist trotzdem der dicke, bärtige Riesenmann, der halt im Wald rumpimmelt.
Ja, und sich um die fucking Riesentiere kümmert.
Exakt.
Im verbotenen Wald.
Also,
oder am Rande.
Who gives a shit? Das ist mir doch egal.
Das stimmt. Ja.
Total behindert. But we digress.
We digress.
Ja, und dann danach kam dann nämlich schon relativ flott dann halt, da hatte er dann halt einen Namen sich schon gemacht mit dem dadurch, dass er das Skript halt für From Dusk Till Dawn geschrieben hat, beziehungsweise das Screenplay.
Okay.
Hat er dann 2 Jahre später, 92, hat er dann Reservoir Dogs gedreht und rausgebracht. Wie gesagt, krass. Einer meiner absoluten Favorites von ihm einfach, weil die Dialoge sind sensationell. Du hast Steve Buscemi drin.
Da habe ich mir auch aufgeschrieben.
Unfassbar guter Schauspieler.
Was ihn halt einfach ausmacht. Wirklich auch diese fast schon 70er-esken Dialoge, ne? Also super lange Szenen, super lange, teilweise auch One-Shots, muss man auch sagen. Gibt's
auch.
Auch richtig gute. also am Stück gedrehte Szenen, die halt wirklich super lange sind, irgendwie 3-4 Minuten. Oder 1-2, keine Ahnung. Aber generell auch die Dialoge, die halt wirklich so fast schon uncut auf Film gebracht werden.
Ja.
Die halt den Film auch weiterbringen, logischerweise, ne? Viel auch Scheißgeschwafel und so weiter, aber die, du kannst dann den Charakter halt voll gut einschätzen, weil du so viel von ihm hörst, weißt du? Wenn ich jetzt irgendwie irgend so einen Action-Scheiß angucke, irgendwie Transformers zum Beispiel. Ich bin jetzt kein großer Fan von, aber es ist halt ein Actionfilm, weißt du? Wie wenig Redezeit die teilweise haben. Muss ich zum Beispiel auch hier den ganzen Marvel-Film anschreiben oder so?
Oh ja.
Die Redezeit der Helden ist so wenig teilweise. Das ist immer nur die Aktionen, die sie tun, auf was sie dann runtergedampft werden.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Aber eigentlich hätten die ja so geilen Shit zu erzählen. Das mag ich zum Beispiel am Joker oder am Batman.
Mhm.
Batman redet nicht viel, aber der Joker umso mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so dieses, das liebe ich halt an Tarantino, dass der so lange Dialoge da reinmacht und wirklich das auserzählt.
Die Dialoge wirken halt echt.
Ja, genau.
Weißt du,
genau.
Wenn ich jetzt an Reservoir Dogs denke, die Unterhaltung, die führen in diesem Diner, wo es drum geht, der Kellnerin Trinkgeld zu geben oder nicht.
Genau.
Wo der eine ganz groß elaboriert, warum er denn überhaupt nicht so, I don't believe in tip. What do you mean you don't believe in tip? Das ist halt, die Konversation wirkt, wie als würden da gerade die Jungs sitzen und einfach halt Bullshit babbeln.
Genau.
Wie als wäre das total normal, wie als würde die Kamera gar nicht mitlaufen.
Genau. Wieder genau so ein Aspekt für, heute sagt man ja immer, Film ist life without the boring parts.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und er scheißt wieder drauf, weil er nimmt genau diese boring parts wieder rein.
Mhm. Ja, richtig, ne? Genau.
Und lässt den Film oder diese Situation dann wieder so genuine wirken.
Mhm.
Also so komplett,
echt.
Echt. Danke, danach habe ich gesucht.
Echt.
Super geil, feier ich.
Ich finde das auch mega gut. Aber wie gesagt, diese Konversationen von dem, die der in dem Film hat, wie du schon gesagt hast, die sind aber halt auch nicht wegzudenken. Weißt du, genauso wie in Pulp Fiction, wenn Sam Jackson und John Travolta im Auto fahren und Sam Jackson einfach nur erzählt, wie denn jetzt ein Quarter Pounder mit Käse in Frankreich heißt.
Ja.
Und wie heißt der Samuel? Er heißt Royal with Cheese.
Genau. Saugeil.
Das ist auch so eine Konversation.
Royal with Cheese.
Die Konversation ist vollkommen irrelevant für den Film. Vollkommen irrelevant, also nicht für den Film, sondern für die Story in dem Moment.
Ja.
Aber es gibt dir halt einen Einblick drauf, dass die zwei sich halt schon ewig kennen, dass das gute Kumpel sind.
Genau.
Ich meine, du weißt einen Großteil von dem Film ja nicht mal, warum die überhaupt zusammen rumhängen und Leute abballern.
Du bist im Moment der dritte Buddy.
Genau.
Einfach.
Genau.
Du bist dabei, du bist der Stuhl, der im Stuhlkreis sitzt zwischen den zwei.
Richtig, so, ja.
Also mit denen.
Und dann wird Marvin erschossen. Armer Marvin.
Oh mein Gott.
Armer Marvin.
Ah, so gut. So verdammt gut.
Aber das ist schon krass, wie der halt einfach seine Filme dreht. Das ist echt brutal. Ich finde das beeindruckend, wie der Mann, wie du schon gesagt hast, so in Anführungszeichen langweilige Sachen halt wieder wichtig macht. Und wieder so leblosen Szenen Leben einhaucht eigentlich,
richtig,
mehr
genau,
oder weniger.
Genau.
Das ist mega beeindruckend einfach. Und der Typ hat einfach ein Verständnis dafür.
Ich habe ein gutes Beispiel dafür.
Mhm.
Und auch, was ich da vorwegnehmen will noch, er schafft es dann halt auch aus diesen Real-Life-Situationen, wo alles okay ist oder alles ist scheiße, je nachdem, wie er es dann schafft, wieder den kompletten Kontrast zu bilden innerhalb von einem Cut im Prinzip.
Mhm.
Irgendeine Scheiße passiert, alles rastet aus.
Ja.
Ne? Wo dann wieder dieser Brutalitätsaspekt reinkommt und so. Kannst du dich bei Inglourious Basterds bei den Deutschen an diese Bar erinnern, wo die unten sitzen?
Oh ja.
Wo dieser eine Spion dabei sitzt?
Wo dieser Schweighöfer dabei hockt.
Richtig,
genau.
War da im Keller? Im Keller war da, glaube ich, nicht. Wo die illegal saufen und Karten spielen.
Und ja doch, das war da.
Und er sagt dann irgendwie, also der Deutsche, der Ami, das war ja ein Ami, der dann da sitzt.
Ja, genau.
Der sich als Deutscher verkleidet hat.
Ah, fuck, wie heißt der nochmal? Das war Magneto in den neuen Filmen.
Ich weiß nicht, wer es ist.
Ich guck das gerade mal
Steglitz,
kurz nach.
Steglitz, war das der?
Nein.
Okay.
Nein. Warte, ich guck's gerade nach, ich weiß es noch.
Sag's mir gleich. Auf jeden Fall, er sitzt da, gibt sich als Deutscher aus, spricht auch Deutsch und spielt mit den ganzen echt Deutschen, ja, mit den ganzen Nazis halt Karten und trinkt und feiert und so weiter.
Genau, ja.
Und der Moment, dieses kleine Detail, also wieder eine Szene, sie reden über Gott und die Welt, über das Wetter, was auch immer, über casually War Crimes und so weiter. Und auf einmal kommt halt dieser Moment, wo er halt drei Schnaps bestellen will und er zeigt halt diese drei mit den Fingern wie ein Amerikaner.
Genau, mit dem Ringfinger, Mittelfinger und kleinem Finger.
Richtig, genau. Ja. Und wir machen das, also in der in Europa, glaube ich, keine Ahnung. Wir in Deutschland machen das zumindest mit Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen.
Genau.
Und dadurch verrät er sich halt.
Ja.
Und er lässt die Situation aber nicht sofort eskalieren, sondern die sitzen noch da, spielen, glaube ich, die Runde noch zu Ende und dann wird er drauf angesprochen. Sie haben sich gerade verraten.
Nee, dann wird erstmal, das war übrigens Michael Fassbender.
Fassbender, okay.
Oder Michael Fassbender.
Michael Fassbender.
Der einen Akzent verkörpert, den er selbst gar nicht hat beim Deutschreden, was halt voll witzig ist.
Ja, ja. Super.
Weil den Akzent gibt's nicht, das ist quasi ein amerikanischer Akzent, aber halt so fast schon weggekriegt.
Okay.
Fast weg. Wirklich fast weg, aber er ist noch hörbar. Und dann wird er darauf angesprochen von dem einen Offizier. So, sie haben einen interessanten Akzent, wo kommt er denn her? Und dann erzählt er denen irgendwas. Ja, ich wohne in einem Dorf, in den Bergen, bla bla bla, da irgendwo.
Cool.
Haut da noch eine Backstory raus, ne? Und in dem Moment hat er halt schon die Walter am Sack hängen, weißt du, so
ja,
ungefähr.
Genau,
ne?
Hat die Waffe schon unterm Tisch.
Dann geht's ja dann los mit dem Geschieß erstmal unterm Tisch.
Ja, genau.
Wo der dem einen, wo auch Til Schweiger am Tisch sitzt und so, und dann geht's ja richtig ab.
War da nicht auch Zack dabei?
Ja, Zack, Comedy nach Maß.
Der, in ganz dicken
Anführungszeichen, Comedian.
Ja, genau.
Der war auch dabei.
Ey, finde ich so super, dass der da eine Rolle gekriegt hat, ne? Ich feiere das total. Nicht nur, weil er Deutscher ist, sondern einfach, weil er, keine Ahnung, ich kenne den halt nur von so versoffenen Nächten, wo um 4 Uhr morgens so seine Scheiße lief auf Sat. 1,
weißt du? Ist halt echt so, ja.
Das hat mich voll gefreut für den irgendwie, dass der einfach in Glorious Bastards im Keller sitzt mit denen.
Mich hat das voll geflasht einfach.
Super geil.
Halt auch ein Matthias Schweighöfer vor seiner Rom-Com-Zeit,
ja, ja.
Bevor er in jedem zweiten deutschen Film drin war und jetzt auch in einem Zack-Snyder-Film, warum auch immer.
Tja, so ist das.
Und ich ihn inzwischen halt einfach zum Kotzen finde als Schauspieler.
Ja.
Also
ja.
Ich mag den seine Rollen einfach nicht.
Ich mag sein Schaffen nicht, weißt du, weil er sich so einfach macht, was seine Filme angeht.
Ich meine,
er hat so seine Formel gefunden.
Ja.
Und der melkt das.
Genau.
Und das ist halt scheiße. Der erfindet sich nicht neu und das ist halt lame.
Ja.
Ich habe ja nichts dagegen, dass er halt Rom-Com macht, ne? Also romantische Komödien oder was auch immer er macht,
genau.
Romantische Filme oder hier Honig in der Nase.
Schwanz im Kopf.
Schwanz im Kopf.
Drei Lochstuten.
Leute, ich hab eine super Idee. Holt meine Tochter an den Tisch. Ich
ruf Til Schweiger an.
Schwanz im Kopf.
Der muss Regie führen. Schwanz im Kopf.
Weißt du, das wird wie Far Cry.
nur ein bisschen
sexueller.
Nein.
Wir haben es ein bisschen gefressen, Far Cry, ne?
Ah.
Den Film haben wir ein bisschen gefressen.
Ach, wenn ich Uwe Boll jemals sehe, ich spring dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht.
Oh. Ich geb dir einen feuchten Fuzzi. So den feuchten Finger ins Ohr stecken. Einmal, na, so machen wir aber keine Filme.
Der kriegt eine halbe Stunde, dann kriegt der nur so Grundschulverhauen, weißt du? Der kriegt eine Zwiebelquetsche und der kriegt Brennnesseln und ein Eisbein.
Jawohl!
Schöner Pferdekuss. Bam.
Ich hoffe, jeder Zuhörer kennt das Eisbein. Ich glaube, das heißt in jedem Bundesland anders, aber
wenn
bei
nicht,
uns war das einfach...
Wenn nicht, kommt vorbei, wir verpassen euch eins,
genau,
kein Problem.
Wir schenken euch ein Eisbein. Und es ist nicht die Schweinshaxe. Ich glaube, das heißt
genau,
auch Eisbein.
Genau, es ist nicht zum Essen.
Es ist nicht zum Essen.
Es tut weh. Und du läufst danach den halben Tag echt komisch.
Xbox.
Wird getunnelt, du musst die Türklinke anfassen.
Okay. Super.
Never mind.
Alles klar. So viel zu Quentin Tarantino. Vielen Dank, Feierabend.
Ey. Wusstest du, dass der Dude auch das Skript geschrieben hat für Natural Born Killers? Für den Film?
Nein, wusste ich nicht. Krass.
Richtig heftig. Wusste ich auch nicht. Also es ist... Was der Typ alles geschrieben hat einfach. Das ist so sick.
Ja,
was hat der für ein Mind, ey?
Ich wollte aber noch eine Sache kurz erwähnen,
ja,
wenn ich darf. Und zwar, weil ich glaube, wir hatten es ja schon kurz davon, dass er ja auch Schauspieler werden wollte und so weiter.
Genau.
Und wie alles, was er erlebt hat in seinem Leben, ne, nimmt er auch diesen Wunsch ein bisschen mit in sein heutiges Schaffen und setzt sich manchmal auch in Szenen rein.
Genau.
Von seinen eigenen Filmen.
Ja.
Bei Django zum Beispiel, ne, am Ende.
Ja, bei Pulp Fiction.
Bei Pulp Fiction, genau.
Das war übrigens die längste Zeit. Also die längste Auftrittszeit von Tarantino war in Pulp Fiction als dieser Dude, der die Leichen verschwinden lässt.
Geil.
Oder der den Kontakt herstellt zu dem Reinigungsservice.
Ich liebe es, wenn du stinkst. ich weiß nicht mehr, ich habe den nur auf Deutsch gesehen, leider, zu meiner Schande. Aber.
Wo er dann noch 10 Minuten über Kaffee schwadroniert. Das ist auch totaler Blödsinn.
Ja, total
einfach
behindert,
wieder.
Ja, aber ich glaube, da hat er sich selbst verulgt und hat ich schon kapiert, auch, dass er nicht der geborene Schauspieler ist.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, er setzt sich halt selbst in so Cameos halt einfach rein.
Ja, genau.
Und das wird ja auch von den Fans halt gefeiert.
Ja, klar, würde ich auch feiern.
Das sind halt, das ist nicht so, wie es ein Stan Lee halt immer gemacht hat, wo du halt wirklich in jedem Film einfach nur drauf gewartet hast, so woher, okay, wo kommt die Stan Lee Cameo?
Ja.
Ne? Ich meine, rest in peace inzwischen, aber.
Absolut, ja.
Aber ich meine, das war halt wirklich absehbar, so okay, und oh, wir haben die 30-Minuten-Marke, jetzt müsste es aber langsam mal kommen. Bei Tarantino-Filmen, ab und zu passiert es ja gar nicht.
Ja, stimmt.
Und in anderen Momenten kommt es so out of nowhere. Aber dann halt auch eine Sprechrolle, die halt auch wirklich ein bisschen was zu der Story beiträgt.
Genau.
Auch nicht viel.
Genauso sehe ich es auch.
Weißt du, in Pulp Fiction war er ja schon eher ein größerer Teil der Story, weil er da einen Vermittlungsmann spielt. Aber in Django Unchained zum Beispiel, da war das gefühlt eine After-Credit-Scene, wo er halt sich und seine Jungs mit Dynamit in die Luft ballert aus Versehen oder so. Also das
mit dem Käfigwagen.
Genau,
ne?
Genau. Genau, das war ja auch.
War ja nicht der Sheriff, irgendwas war da, ich weiß es
nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Wusstest du das dem? Dem wurden auch einige Projekte angeboten, die er abgelehnt hat. Und zwar.
Frank, das kann ich mir vorstellen.
Nee, aber jetzt halt wirklich Namen, wo du dir denkst, okay, wow. Also in Retro-Perspektive, ja, okay, ne, krass. Speed zum Beispiel mit Keanu Reeves. Den Film, wo er mit dem Bus. Film.
Ja, aber ja.
Aber ey, auch
erklär mal kurz den Film nur.
Da ging es ja darum, dass eine Bombe in einen Bus gepackt wurde und dieser Bus darf nicht langsamer als irgendwie 60 Meilen pro Stunde fahren oder so. Oder 80. So, ja. Also relativ 50. Schnell sogar. Und ja, darum geht's halt in dem Film.
Und wenn
Film
er unter diese Schwelle kommt, explodiert er halt.
Genau.
Keanu Reeves, der Held.
Richtig. Das war ja so auch so einer der Durchbruchsfilme für Keanu Reeves. Also es war 94, das war noch vor Matrix.
Also noch keinen Bart hatte. Das sind für mich wie zwei verschiedene Menschen. Keanu Reeves heute, so richtig der cool older guy.
Das stimmt,
und halt wirklich der junge Keanu Reeves, der auch völlig anderes Zeug gemacht
hast
hat.
Hast du den Hybrid davon mal gesehen? Es gibt ja Nachfolgefilm von Bill and Ted's Excellent Adventure.
Okay.
Das war ja ein Film, den hat Keanu Reeves auch gemacht.
Da bist du eindeutig besser informiert als ich.
Ist auch ein ziemlich bescheuerter Film, halt einfach, geht's halt einfach nur drum, zwei Dudes, also Keanu Reeves und sein Kumpel haben, kriegen eine Zeitmaschine irgendwie hin und reisen dann durch die Zeit zu irgendwelchen anderen Idioten und es sind halt zwei, also die 90er in Person gepackt. Radical Dude, Cowabunga. So sind die zwei drauf und spielen auch die ganze Zeit Luftgitarre und sowas. Also
nice.
Und die reisen dann durch die Zeit und shredden dann mit George Washington und so Geschichten. Also
fett.
Da wurde jetzt ein zweiter Teil in den letzten Jahren gedreht und da sind Bilder dann rausgekommen, wie Keanu Reeves heutzutage rasiert. Also mit langen Haaren, aber halt kein Bart mehr.
Ah, ohne Bart. Oh, Alter.
Das sieht aus wie Snapes hässliche richtig. Schwester.
Richtig.
Richtig weird einfach nur, Mann.
Geil.
Richtig weird.
Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
Das hat mir gar nicht gefallen. Also überhaupt nicht. So bitte, ja, lass dir wieder den Bart wachsen.
Das ist was für dich, Onoz. Super.
Also das Skript, das Projekt Speed hat er abgelehnt. Und er hat Man in Black abgelehnt.
What?
Und jetzt stell dir mal.
Wurde Man in Black angeboten?
Stell dir mal einen Tarantino Man in Black vor.
Als Regie?
Ja,
oder?
Ja, als krass. Filmleitung. Hier, mach, was du willst quasi. Stell dir mal einen Man in Black unter Tarantino vor. Da hättest du keinen Will Smith gesehen.
Ich weiß, man kann immer sagen, hätte, ne?
Ja, ja.
Aber Man in Black ist für das, was es ist, der erste. Ich spreche für den ersten. Alle anderen sind. Ich spreche für den ersten. auch nicht schlecht, ja. Es gibt schlechtere Trilogien, aber trotzdem. Für das, was er ist, super geil. Aber allein dieses Konzept jetzt mal zusammenzubasteln, weißt du? Fiktion in der heutigen Welt, im Present sozusagen. Du hast den Freaky Mind einfach von Quentin Tarantino gepaart mit dieser Underground Man in Black Welt, so dass die Aliens halt auf der Erde leben. Holy shit, man.
Ich meine,
super nice.
Musst du dir halt auch überlegen, Tarantino hat noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht. Wenn du es dir mal so überlegst. Also nie so ein Space-Film oder sowas. Mich würde so interessieren, wie der sowas angeht. Weil du hättest einen Man in Black, hättest du jetzt nicht. Das hätte kein Heist-Movie werden können
oder
so, sagen, weißt du?
Ich muss sagen, ich habe mich da mal tatsächlich ein bisschen eingelesen, ab wann ist was Science-Fiction?
Ja, ja.
Man muss teilweise sagen, auch Geschichtshistorien oder sowas zählt auch, wenn es jetzt nicht eins zu eins die Begebenheit war, als Science-Fiction.
True.
Weil ne, History is a Science.
Ja,
und so hast du
ja,
halt die Fiktion, ne, so Hateful Eight oder sowas, ist theoretisch Science Fiction. Muss man einfach so sagen.
Inglourious
Basterds.
Nur
weil wir halt jetzt wieder an den Space Shit denken oder an Star Wars und
ja,
so weiter.
Ja, gut, dann war, ja, stimmt.
Ne, ich sag jetzt nicht, dass es zum Thema passt, aber es ist, muss, ich wollte es einfach mal sagen.
Hast du recht, ja.
Das vergisst man schnell, weißt du?
Also, er hat noch nie so einen Space-Film oder sowas gemacht.
Ja, genau. Sowas hat er noch nie gemacht.
Und wie der das angehen würde. Boah, wäre das interessant. Leck mich am Arsch.
Ich weiß aber gar nicht, ob der da so Bock drauf hätte.
Es war kurz im Gespräch, dass der nicht vielleicht den nächsten Star Trek-Film Regie führt.
Echt?
Wo ich mir halt auch gedacht habe. Ja, okay, bitte. Dann gucke ich. Okay, den würde ich gucken.
Dann gucke ich auch mal Star Trek.
Ich war in meinem Leben habe ich noch nie was von Star Trek gesehen, weil ich einfach eh nie so, was Filme angeht, bin ich irgendwie spacey nicht so unterwegs.
Okay.
Eher in anderen Medien. Aber den würde ich dann gucken. Weil das würde mich interessieren, wie zum Arsch
wie
geht
die Umsetzung
der,
ist.
Wie geht der einen Star Trek-Film an? Und wie hätte der Man in Black gemacht? I mean, what the fuck?
Ja, Mann. Ja, das frage ich mich auch. Also, das wäre schon wirklich interessant gewesen, das mal zu sehen. Aber, Frank, es wird nie dazu kommen.
True.
Wir werden das leider nie sehen, deswegen das hätte Fahrradkette-Spiel, ne?
Ja,
man muss einfach, einfach what are the odds?
Ist halt leider, die Zeit ist halt rum. Ist halt jetzt so, fertig aus.
Aber vielleicht kommt ja noch ein Film, wer weiß. Vielleicht macht er im hohen Alter noch mal einen, weißt du? Wenn es ihn selbst einholt, alles.
Das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es gibt noch so viele Sachen, die er noch nicht angetastet hat, was jetzt Genre angeht, zum Beispiel.
Fiction, zum Beispiel, ja.
Eben, also da.
Unter anderem.
Den in Anführungszeichen Gangsterfilm, den hat er quasi perfektioniert inzwischen, also.
Ja, auf seine Art und Weise.
Absolut. Was auch einer meiner Faves ist halt einfach Inglourious Basterds. Der ist so fucking gut.
Das ist ein super Film, auf jeden Fall.
Der ist so fucking gut.
Das ist ein Bingo.
Es gibt keinen Bärenjuden.
Echt, war das da?
Ja, der Bärenjude, natürlich.
Echt?
Das war der eine Dude von den Jungs, der mit dem Baseballschläger die Nazis eingeprügelt hat.
Einer der wenigen Filme, die Tarantino Outside of US gedreht hat.
Mhm.
Also da war er nämlich für die ersten Szenen mit dem Ich hätte gerne ein Glas Milch.
Ja, bei dem französischen.
Bei dem französischen irgendwas. Irgendwo in Frankreich auf dem Land. Dann bei Hateful Eight war, glaube ich, irgendwo im Norden der USA, irgendwo, wo es sehr verschneit war, oder Südkanada oder sowas.
Mhm.
Ich weiß es nicht mehr genau. Nur am Rande.
Ja, klar.
Aber ja.
Inglourious Basterds ist echt ein Riesenfavorit von mir einfach.
Ich versuche gerade.
Bärenjude. Ich komme nicht von dem Bärenjude. Der Hitler ist so gut in dem Film.
Ich finde halt einfach, allein wenn man den Film anklickt, wie auch immer, wenn man sich diesen Film das erste Mal halt ansieht und wirklich diese erste Szene, du wirst direkt in dieses Spannungsdress wirst du so reingezwängt, weißt du, wie so eine Salami in die Pelle. Du bist einfach, zack, bist du in seinem Universum. Er hat dich in der Hand, er spielt mit deinen Emotionen.
Vor allen Dingen unglaublich.
Das ist so krank, diese Spannung.
Der Film schwenkt ja auch voll ins Lächerliche teilweise ab.
Ja, absolut.
Aber am Anfang, Alter, ist das ernst. Wie du schon gesagt hast, wenn Christoph Waltz da reinkommt und mit diesem französischen Bauern, mit diesem Milchbauern spricht.
Super freundlich ist am Anfang. Und der Milchbauer oder so ist halt super angespannt am Schwitzen.
Voll im Arsch.
Antwortet nur in Bruchstücken so. Und Christoph Waltz halt so super ruhig. Alles ist in Ordnung. Zack, zack, zack. Und dann kriegt er natürlich mit, dass unter dem Boden, unter diesen Holzplatten, die halt als Boden da dienen, dass unten drunter halt die Familie quasi sitzt. Ich glaube, es waren dann halt die Juden
Der hat Juden versteckt.
Ja. Und die knallt, lässt er dann halt im Prinzip von oben halt abknallen.
In brutalster Weise.
Brutalster Tarantino-Manier einfach abknallen.
Stimmt eigentlich, das Wasser ist übrigens nass, FIFA ist korrupt. Sollen wir uns noch ein paar obvious Sachen? Tarantino macht übrigens brutale Filme. Was?
Ja, genau.
Nie gehört.
Ist Tarantino brutal? Scheiß der Papst ins Klo. Ist halt wirklich so, ne? Ja. Aber ist da auch viel in die Kontroverse gekommen damit. Also ich hab so ein paar Interviews mal geguckt aus Interesse und da hat er auch viel so, wo er sich dann hat breitschlagen lassen, so Morningshows mal so ein Video-Interview zu geben, Gott. Weißt du, wo dann hieß, ja, ihre Filme, Einfluss auf die Jugend, bla bla. Leute, guckt euch Filme aus den 70ern, 80ern an. Ey, da gibt's Schlimmeres tatsächlich, ja.
Ja.
Nur Tarantino ist schon ziemlich oben mit dabei, aber halt immer nur diese diese Slingshot-Momente, weißt du?
Richtig, ja.
Die dann so von 0 auf 100 gehen und dann ist aber auch ganz schnell wieder vorbei. Mhm. So baut er halt seine Filme. Ist ja nicht so, dass das jetzt hier irgendwie,
das ist ja,
hilf mir, irgendein brutaler Film.
Also das ist ja kein Hostel, weißt du? Das ist ja genau. Nicht Gewalt, der Gewalt, Gewaltswillen,
angenommen,
weißt du?
Du guckst jetzt Full Metal Jacket.
Mhm.
Ey, super brutaler Film, ja. Einfach, weißt du? Nicht nur brutal wegen jetzt Waffen und Tod und so weiter, sondern halt, wo die Psyche auch super brutal.
Aber richtig.
Da zählt er ja schon gar nicht mehr mit auf dieses Level von brutal, weil er ja, wie du es schon sagtest, immer diese witzigen Argumente auch wieder mit reinbringt und diese ist immer so auflockert, bam in die Fresse. Auflockern, bam in die Fresse.
Ja, ist so. Ist so.
Also so interpretiere ich es halt.
Den einzigen Film, der mir jetzt so spontan einfällt von Tarantino, wo die Gewalt jetzt nicht so als Mittel genommen wird, sondern ja. als Grundaussage vom Film, ist Death Proof. Aber das war halt
Habe ich nicht gesehen, leider.
Das war
kann ich nichts zu sagen.
Das ist ein Roadhouse-Film, das heißt, der ist mit Absicht so.
Okay.
Das ist der Stil vom Film, ist so.
Mhm.
Da spielt Kurt Russell, auch so gut besetzt
Kurt
einfach. Da spielt Kurt Russell einen psychopathischen Autofahrer,
ja.
Der so eine Gruppe von Mädels die ganze Zeit hinterher stiehlt.
Okay.
Also es ist auch ein super, super witziger Film. Also das ist echt so ein Hirn-aus-Film. Aber das soll er auch sein. Weil das
verstehe.
Ist alles in diesem Stil von diesen Roadhouse-Movies gedreht und das ist Absicht, weißt du?
Ja, das ist aber auch Genre dann, ne?
Genau. Und das nimmt dann auch wieder den Wind raus, was diese ganzen Argumente angeht.
Was diese Angriffe angeht,
genau.
Ja, klar.
Nimmt es wieder raus, weil, wie gesagt, das ist der einzige Film, wo es mir jetzt so spontan einfällt.
Ja.
Und selbst da war es gewollt.
Ich hätte auch nie von ihm erwartet, dass er sich generell dazu äußert. Weißt du, wär ich Tarantino,
Scheiß
dann würde ich sagen,
geben.
Fickt euch, dann guckt's nicht, Ende.
Ja, genau.
Weißt
genau.
du, fertig. Für genauso wie Uwe Boll, ich will die wirklich nicht in Verbindung kriegen. Ne? Ich weiß, wenn ich Uwe Boll sage, geht's hier rund. Ich mach's nicht lange, aber er ist halt einfach ein witziger Charakter, ja. Also wirklich ein witziger Typ.
Das
also
heißt,
so,
ja,
weil er halt so,
ja.
weil seine Ansichten so extrem sind.
Mhm.
Das macht ihn witzig für mich, weil ich ihn nicht ernst nehmen kann. Das meine ich.
Die einzige Sache, die ich jetzt in der Hinsicht Uwe Boll gut reden kann, ist wirklich die Aussage von wegen, ja, euch gefallen meine Filme nicht, dann guckt sie nicht.
Ja.
Und da das finde ich gut.
Das ist ein Totschlagargument.
Genau. Du stehst zu deinem Film, ob der scheiß ist oder nicht.
Richtig, ja.
Ist erstmal egal.
Er macht nicht als einziger auf der Welt scheiß Filme.
Da, absolut
es
nicht.
Es gibt mehr scheiß Filme als gute Filme.
Definitiv.
Sonst nämlich alle Filme im Kino.
Richtig.
Oder mehr.
Richtig, ja. 100%.
Na gut, das ist auch kein Argument mehr, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also unsere Zuschauer,
glaube
ich.
Inzwischen kommt auch schon wieder Scheiß ins Kino. Und übrigens, früher war alles besser. Damals war alles früher.
Als Zehner noch ein Dreier gekostet hat.
Gemischte Tüte für 20 Cent, ihr Arschlöcher. Da habe ich 4 Gummimäuse für gekriegt. Und 3 Schlümpfe.
Ja, Jugend, ja klar. Wann waren dann erste Tarantino-Filme, weißt du das? Was war also
mit mein
wie
erster?
Jahren so?
Boah.
Wo bist gerade von der gemischten Tüte am Kiosk gehabt?
Ich glaube tatsächlich,
die haben wir ja noch erlebt.
Der erste Tarantino-Film, der halt auch so krass Mainstream und sag ich mal Free-TV-Exposure bekommen hat, war Kill Bill.
Ja, bei mir auch.
Und muss ich ehrlich sagen, es gehört nicht zu meinen Favoriten von ihm.
Nee, ich auch nicht. Bei mir auch nicht.
Liegt halt auch daran, dass ich Uma Thurman in der Rolle halt einfach nicht mag.
Tarantino liebt Uma Thurman.
Ich weiß. Ich finde, sie hat voll die Froschaugen.
Ja, ich mein, die hat diese Stressszenen ganz gut gemacht. Also, wo sie wirklich in diesen Scheißsituationen ist, weißt du? Wo, ich kann es nicht mehr gut zusammenfassen. Ja, ich habe den Film ewig nicht gesehen, die anderen auch nicht. Aber halt, es ist halt wieder so ein sehr isolierter Film, ne? So
ja.
über der Kappe. Und das, finde ich, hat sich gut gemacht. Wenn halt immer so der letzte Ausweg sich durchzukämpfen war, weißt du? Dann die Momente davor,
ja.
Die fand ich gut gespielt.
Ja.
Aber ja, wie gesagt.
Ich bin halt kein großer Fan von ihr. Ich fand sie in Pulp Fiction viel besser, einfach weil sie da nicht die Hauptrolle war.
Ja.
Vielleicht lag es schon daran.
Bei Kill Bill hat Tarantino richtig viel auch mit nicht unangebracht, aber nicht unbedingt im Lehrbuch stehenden Techniken gearbeitet. Zum Beispiel Frame in Frame.
Also, dass
du zwei Bilder nebeneinander hast, wo parallel was passiert.
Genau.
Dann hattest du zum Beispiel, was noch?
Das war ja schon fast Comic-mäßig, ne?
Ja, und die ganzen, die Subtitles zum Beispiel, die, na, die,
Da stehst du alleine.
Die Untertitel, die dann im Prinzip einen Sprecher ersetzt haben teilweise und so weiter, damit es die Stimmung nicht rauskickt, weil du das Gefühl hast, dass jemand noch über die Schulter guckt und dir erklärt, was abgeht.
Ja,
um das nicht rauszunehmen, sowas. Es gab auch zum Beispiel bei Kill Bill, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber so eine Rückblende wieder, die komplett in Anime-Stil war, falls du dich erinnern kannst.
Ach du Scheiße.
Das war in Anime-Stil gezeichnet, also japanischer Zeichentrick, Comic-Kunst, wie auch immer. Und wurde wurde dann comicweise dargestellt, was passiert ist. Und das halt in so einen Film reinzunehmen, der ja so gar nichts damit eigentlich zu tun hat, ist halt krass.
Der hat glaube ich, bevor er Kill Bill gemacht hat, hat er ein paar zu viele Kung-Fu-Filme aus den 70ern gesehen.
Ey, der Typ hätte man noch vorhin bei der Videothek-Sache da noch dazu sagen sollen. Der hat, als diese Videothek geschlossen hat, ich glaube, du hast gesagt, wie sie hieß, gell?
Video Archive hieß die.
Genau. Hat er sich entschlossen, diese komplette, also auch mit dem Geld, was er wahrscheinlich nebenbei verdient hat oder dabei verdient hat, diese komplette Filmsammlung zu kaufen mit 8000 Filmen.
Boah.
Er hat die halt einfach gekauft.
Ich meine, wie geil.
Es ist super geil. Ja, aber das zeigt mal wieder diese Dedication. Ich leide für den Film sozusagen ja fast schon, ne?
Vor allen Dingen in der Zeit, wo er halt auch noch nicht so der Großverdiener war und Junge, da brauchst du doch ein extra Zimmer für 8000, also physische Kopien von Filmen, das sind ja VHS damals dann gewesen.
Ja.
Alter, das kannst du halt nicht mal wie eine DVD aus der Hülle rausnehmen und in so ein Sammelding packen.
Ich sag mal so, ich glaube, er muss irgendwie einen Weg gefunden haben. Wir hatten uns in der Pause ja noch mal kurz durchgelesen, Tarantino hat wohl einen IQ von 160.
Stimmt,
wobei
ja.
Einstein einen von 148 hatte. Wo ich mir halt denke, ja gut, er hat bestimmt irgendwie einen Weg gefunden.
Bestimmt.
Also das wird jetzt nicht an 8000 VHS-Kassetten scheitern.
Würde ich auch behaupten, ja.
Mein Vater hat früher richtig viele Filme so im Fernsehen aufgenommen mit VHS. Die hängen alle bei meinen Eltern im Keller noch rum.
Geil, sind da noch die Werbungen drin.
Da sind noch die Werbungen drin.
Geil.
Ja, VHS schneiden.
Das Interessanteste eigentlich dran, finde ich.
Das ist
viel interessanter als der Film selbst.
Das kann man an dieser Stelle echt mal unseren Zuhörern empfehlen. Ne? So alte ProSieben-Werbung aus den, weiß ich nicht, 2000ern, 1990ern. Das ist
genau,
super.
Nehmt mal die Jahre, wo ihr aktiv noch Fernsehen geguckt habt.
Richtig, genau.
Und sucht auf YouTube einfach mal nach Werbeblock.
Jeden Tag quai. Knoblauchpastillen für den nervösen Magen. Oh, du Brigitte, deine Zigaretten. West-Zigaretten. Das kann man wirklich nur jemand ans Herz legen.
Geil.
Das ist super lustig.
Werbeblöcke Sat1, Pro7, RTL aus den Jahren, wo ihr das aktiv geguckt habt.
Aber auch
habt,
mal die ganz alten.
Die sind teilweise auch
60er.
Super. Die
einfach
super.
So diese 5 Minuten Werbefilme für Persil.
Ja.
Weißt du, wo 5 Minuten dieses komplette Thema einfach runtergerattert wurde. Persil, Persil, Persil.
Und du dachtest, QVC hätte Jahre später irgendwie voll den Durchbruch mit Shopping-Channels.
Genau,
Bullshit.
Genau.
Das war früher der normale Werbeblock.
Genau.
Der ging halt nur 10 Minuten
richtig,
länger.
Richtig, richtig. Der ging ewig. Also das waren Filme. Werbefilme, die gedreht worden sind. Nicht so Spots, so 10 Sekunden.
Mit einem Test dabei, mit einer, der es irgendeiner Alten andrehen wollte. Wie
alles
kommen Sie
so
in meine
gekauft,
Wohnung? Die Tür offen.
Ja, genau. Also, ich wohne im 4. So, ich komme durchs Fenster.
Herr Siehl! Oh, jetzt hast du mich aber. Mensch.
Geil.
Das ist echt der Shit. Wirklich. Aber der Typ hat halt wirklich.
Fuck,
übrigens, der ich hab vorhin Blödsinn erzählt. Also
echt? Frank.
Entschuldigung.
Das hättest du jetzt gar nicht zugeben dürfen.
Ja, doch. Wir beim Feierabendgold stehen für Transparenz. Freie Fahrt für freie Bürger oder wie war das? Nee, falsch.
Navigier dich hier nicht in so einen Marianngraben rein, bitte.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Genau.
Frank Feuerstein. Ich verkaufe jetzt auch Babynahrung. Im Geschmack Kohle.
Kurz off topic, wusstest du, dass, also jetzt mal ohne Corona und so weiter, voll viele chinesische Touristen in Deutschland Babynahrung kaufen?
Ja.
Und teilweise die Läden leer kaufen in so Touristenstädten?
Babynahrung.
Das habe ich nie gehört vorher. Also
und Töpfe und Pfannen.
Würde?
Töpfe und Pfannen. Also so ein WMF-Laden, wenn es halt wirklich so, wenn ein Flieger
krass
ankommt mit chinesischen Touristen, die räumen dir den Laden aus.
Dann lassen sie nochmal 2 LKWs Ware kommen, so nach dem Motto.
Wenn wir jetzt mal von dem großen Hauptbahnhof, den wir hier kennen in der Umgebung, ne, da ist direkt gegenüber von diesem Hauptbahnhof ist ein Duty-Free-Shop, exklusiv von WMF und wie heißt nochmal die Marke von den Messern, Engel.
Zwilling?
Zwilling. Was laber ich von Engel? Zwilling.
Zwilling war's.
Also exklusiven Laden für sowas. Mhm. Die reiben sich die Finger. Wenn dieser Flieger runterkommt und die setzen sich in die Bahn, um in die Innenstadt zu fahren. Alter.
Ja, irgendwas scheinen die zu feiern. Ich meine, die haben ja sogar, die Chinesen haben ja sogar hier deutsche Dörfer und sowas. Ne?
Nachgebaut, also so ja.
Nachgebaute
ja.
Scheiße.
Von irgendwelchen chinesischen Milliardären oder sowas, die nichts Besseres wissen.
Chinesisches Las Vegas und so.
Ja, die haben auch, es gibt einen, also einen, ich meine, es war auch ein Chinese, der hat sich 20 Burgen nachbauen lassen.
Burgen, 20.
Burgen.
In Zahlen 20.
Und das Ding ist, diese Burgen sind nicht mal bewohnbar. Die sind einfach da. Das heißt, der hat einfach nur
Gedenksteine.
Leute, hier so ungefähr, das sind einfach nur Steinhaufen, die halt schön aufgestellt sind.
Wenn es nicht mehr wollt, reißt es ab. Deswegen bleibt es allein schon 300 Jahre stehen.
What the fuck? Einfach. Heftig, ey, what the fuck, Mann? Was? Wie viel Geld musst du denn haben und wie viel Langeweile?
Ja, da musst du einen kaputten Mind haben.
Aber echt.
Apropos kaputten Mind, Tarantino hat mal so ein Zitat gebracht in so einem Interview. Muss ich kurz vorlesen. Da ging es auch wieder um diese gewalttätige Sache, ne? Also wie gewalttätig seine Filme sind und so weiter. Und da hat er gesagt, gewalttätige Filme machen aus Kindern keine gewalttätigen Menschen. Vielleicht machen sie aus ihnen gewalttätige Filmemacher, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das lässt richtig tief blicken, finde ich.
Allerdings,
auf seine Filmografie sehen, lässt es tief blicken. Das finde ich total cooles Zitat. Ja, Sätze später hat er noch sowas gebracht wie was hat er gesagt? Es ist interessanter, einem Auto beim Explodieren zuzuschauen, als beim Parken. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, true, man.
Er hat recht.
Das
er
ist
hat
einfach
recht.
True.
Ja. Das ist absolut richtig. Ich meine,
absolut, ey. Ich fand's halt nur witzig.
Das ist halt echt ein Totschlagargument wieder, ne? Das absolut, ist so richtig so, ja, hier, fick dich, Interviewer, halt die Fresse.
Weißt du, womit Tarantino auch sehr früh war tatsächlich? Für das, was er, für sein Schaffen und sein Werk so. Und zwar... Also ich gehe jetzt mal von aus, dass du mit Nein antwortest.
Doch.
Okay, ist klar.
Müssen wir ja nicht weiter drüber reden.
Und zwar starke Frauenrollen tatsächlich.
Mm, ja.
Ich meine, wenn du dir Kill Bill anguckst, ich meine, wie hieß sie nochmal? Ich hab's
The Bride.
Beatrix Kiddo.
The Bride, ja, die ja.
Das war der echte Name.
Wo lange ich, der Name, wo du den ja nicht wusstest. Ich
genau, im zweiten
wurde
es revealed.
Ja, okay.
Habe ich, glaube ich, gelesen, im zweiten, ja.
Also echt, Kill Bill ist echt schon viel zu lange her und dadurch, dass es auch kein Fave von mir ist, habe ich den halt auch wirklich nicht oft gesehen.
Ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Mia Wallace natürlich. Mia Wallace.
Klar, ja.
Pulp Fiction, super starke Rolle.
Stimmt, ja, ne? Richtig.
Muss man einfach sagen, hat richtig. Natürlich die Momente, ne, aber trotzdem.
Mhm.
Was habe ich noch? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Halt Jackie Brown logischerweise, im Film Jackie Brown.
Klar, ja.
Allein, da ging es ja um die Frau, weißt du, was ich meine? Deswegen mega gut. Also, glaube ich.
Ja, stimmt, da war er der Zeit so ein bisschen voraus, was das angeht.
Broomhilda von Shaft.
Richtig.
Django Unchained.
In
starke,
Django,
starke,
ja.
Starke Rolle.
Django!
Also, was ist eine starke Rolle? Halt einfach nicht so viel sagen lassen im Rahmen des Möglichen. Weil
ja.
Bei Django warst du halt, war sie halt eine Sklavin, ne? Dementsprechend im Rahmen, ne? Aber
genau.
so auf die Rolle gesehen, sich da rauszukämpfen mit ihrem Mann, halt mit Django, das war schon, also. Sehe ich als starke Rolle für eine Frau in einem Film.
Ja,
wenn du das mit anderen Filmen vergleichst, die jetzt nicht gerade so eine, ey, ich muss es so ganz böse sagen, aber so hier diese Weiberkomödien,
ja.
Weißt du, die halt einfach nur so oft auf Druck, ich will mich da in nichts rein jetzt labern, ne? Aber
du bist schon
so
tief
da
drin.
Werden ja auch Frauen, und ich weiß auch, dass mir da teilweise Frauen recht geben, dass das halt einfach scheiß Filme sind.
Ja.
Ich fand zum Beispiel eine Ghostbuster scheiße.
Oh.
Weißt du, warum, Leute? Ich kenne seit ich Kind bin, kenne ich das als Männer, und warum müsst ihr mir das jetzt wegnehmen?
Ich glaube, da hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber
gequatscht.
Miss
Marple ist doch nicht auch einfach Mr. Marple.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also wir haben da schon mal drüber geredet, das muss jetzt auch nicht Thema sein, aber passt mir nicht. Aber das ist halt eine Sache, was heißt passt mir nicht?
Das passt mir nicht!
Nein, so will ich es nicht sagen. Aber halt einfach nicht so auf Druck ändern. Und er hat die halt
natürlich etabliert
genau. Und integriert, weißt du?
Ja.
Und das ist halt, nicht, dass du Frauen integrieren musst, ja, aber einfach so als Rolle, die Rolle integriert, wie du halt auch eine männliche Rolle integrieren würdest.
Ja,
nur halt von der Entwicklung her stärker werdend oder direkt stark. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Und nicht so gezwungen einfach.
Genau, nicht so gezwungen.
Ja, ich weiß,
so
was du meinst.
Auf Brech halt einfach.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Und es stimmt. Und er hat es halt ja, wie eben schon gesagt, es war halt alles, du als Zuschauer hast dich nicht gefühlt so, ach ja, okay, die ist jetzt nur, weil genau. Das ist jetzt die Frau. Nee, du hast es gar nicht in Frage gestellt.
Ja.
Weil du hast es gar nicht realisiert.
Ja, das ist einfach das Badass. Ist das Beste. Du hast den Film gesehen, dachtest fucking
genau.
Badass.
Genau.
Weißt du, du hast 100 andere männliche Rollen in diesem Film gesehen, sei es Camo oder irgendwelche Nebendarsteller oder was auch immer, die halt einfach eine schlechte Rolle gespielt haben, auch wenn sie weniger Screentime hatten, aber du weißt genau, die Frau hat es mehr drauf, also als Rolle.
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist halt mega geil. Ich finde das cool zu sehen.
Oder auch als.
Das macht
als,
halt Bock zu gucken dann einfach, wie.
Ja.
Verliert The Bride nicht irgendwie einen Finger oder so? Irgendwas war da, dass die da tausendmal angeritzt wird.
Ja,
aber
ja,
halt
ja.
Dann immer noch so abzugehen danach, das ist ein heftiger Film.
Und auch noch einer der größten Gegner in der Reihe war sie selbst, ne?
Ja.
Und Lucy Liu.
Genau, Lucy Liu habe ich mir auch aufgeschrieben, richtig.
Auch eine Rolle, wo ich mir denke, okay, Lucy Liu kennen viele wahrscheinlich eher aus sowas wie Drei Engel für Charlie oder so Geschichten.
Ja, nee, die kann auch richtig ernst.
Aber dann halt auch so die Badass-Gegenspielerin von halt The Bride, das war halt schon krass.
Die hatte den blauen Anzug an, ne?
Ich glaube,
Die hatte einen blauen Anzug an, ziemlich sicher. Das ist auch so ein Ding, was mir bei Kill Bill tatsächlich aufgefallen ist. Wir sprachen nicht untertitelt, teilweise.
Mhm.
Also es gibt ja diese Captions, also CC, die halt über einen Film gelegt werden, so im Nachhinein geschrieben werden. Und da gibt es im Prinzip auch welche, die halt schon im Film drin sind, halt als künstlerisches Mittel. Und da verzichtet der bei Fremdsprachen grundsätzlich drauf.
Ein künstlerisches Mittel oder ein Torrent aus Thailand.
Always use VPN.
Wir haben sie alle schon mal gesehen. Filme, die den kompletten Film über mit chinesischen oder thailändischen Untertiteln laufen. Aber das ist egal.
Oder stimmen, noch schlimmer.
Oh nee, das habe ich nie runtergeladen. Da war ich meine, das habe ich noch nie gesehen.
Das habe
runtergeladen.
Ich das ist ein Torrent. Nee, aber nur noch mal kurz zurück zum Thema.
Ist ein Torrent.
Nur noch mal zurück zum Thema zu kommen. Generell halt, wie er Sprachen eingebaut hat, zum Beispiel bei Inglourious Basterds waren es, glaube ich, 4 Sprachen. Halt Französisch,
stimmt.
Deutsch, Englisch und Italienisch. Stimmt. Kannst du dich an diese Szene erinnern?
Buongiorno.
Genau, wo sie dann so tun sollen, als würden sie Italiener sein, damit sie nicht geil. Deutsch reden müssen.
Ja,
und dann kommt Christoph Waltz die Treppe runter und ballert die zu im fließendstem Italienisch und fragt so nach Gott und der Welt. Und geil. Die stehen da so, scheiße, wir haben das nochmal, der Schauspieler, der sich...
Das war Brad Pitt von der Widerstandsbewegung. Der noch vorher gesagt hat, so, ich spreche so gutes Italienisch. Und dann kommen sie auf diese Gala-Veranstaltung, er kommt rein, soll sich vorstellen und er steht da, Buongiorno.
Ja.
Das ist so gut.
Ey, kurz nach dieser Szene kam auch ein richtig geiles Stilmittel, was kein anderer Film der Welt je gesehen hat, also kein Regisseur jemals reingebracht hat, und zwar, dass du mit der Stimme von einem deiner Darsteller, in dem Fall war es Samuel L. Jackson, dass die dann quasi off, also die Stimme aus dem Off ist, also die einfach drüber spricht über den Film und erklärt, was jetzt gerade abgeht.
So der Narrator quasi.
Der Narrator ist. Ja. Und die Stimme von jemandem, ich weiß nicht, Samuel L. Jackson hatte da mitgekriegt.
Nein, hat er nicht.
Aber das ist wieder so eine Affinität von ihm, glaube ich, bekannte Leute zu benutzen für seinen Film. Samuel L. Jackson ist ja auch so jemand, aber wie auch immer. Und Samuel L. Jackson hat dann im Prinzip über die Szene gefilmt, wo sie in diesem Kino oben bei dem Projektor den Film, also das Filmband filmen. Und das ist so ein Nitro-Film. Und da erklärt Samuel L. Jackson im Prinzip den Zuschauer.
War der Sprecher, echt?
Ja, ja. Hab ich mir heute noch, wie gesagt, das ist wirklich so. Das ist total cool. Macht Spaß zu gucken, die Szene.
Ja.
Und erklärt halt, dass das Nitro-Film ist, der dreimal brennbarer ist.
Mhm.
Und erklärt im Prinzip, was überhaupt der Plan war.
Ja, ja.
Hinter dieser ganzen Geschichte. Also wieder Answers first, questions later, weißt du?
Ja,
und dieses ganze Prinzip fand ich total geil. Und dann, der Plan war ja, dieses Kino abzufackeln, weil da diese ganzen Generäle, glaube ich,
drin waren. Und Hitler selbst. Die ja dann auch alle gestorben sind. Das hat ja funktioniert im Endeffekt.
Genau.
Auch. Übrigens, Spoiler.
Ja, wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, hat er Pech gehabt.
Ja, der hat definitiv Pech gehabt, auf jeden Fall.
Naja.
Naja, aber der, also wie gesagt, Inglourious Basterds ist einer meiner absoluten Faves von dem, weil der ist halt... Der ist so over the top und so durch die Gegend einfach. Aber das Geile ist halt einfach, das ist ja quasi nichts anderes als so wie die Love, Death and Robots Folge. Die verschiedenen Universen, wo Hitler anders gestorben ist, als er gestorben ist.
Musst du kurz erklären, was ist Love, Death and Robots?
Die Serie auf Netflix?
Die Serie auf Netflix, das weiß ja, genau. Nicht jeder.
Also bitte, ich habe gerade gedacht, du wüsstest es nicht, dafür soll er mich verarschen.
Ich weiß das natürlich, aber vielleicht weiß es nicht jeder.
Hervorragend, also auf Netflix nur zu empfehlen, die Folgen gehen teilweise meistens nur so 15, ja, 20 genau. Minuten, wenn überhaupt, und alle haben eine eigene Story.
Es sind halt Kurzfilme, die allesamt animiert sind, auf ihre eigene Weise, also 3D animiert, gezeichnet genau. Oder was, total durcheinander.
Und es gibt da eine Folge, cool. die halt quasi eine App vorstellt, wo du verschiedene historische Ereignisse die angucken kannst, wie sie in Paralleluniversen abgelaufen sind.
Ah, jetzt weiß ich auch, welche dann, Folge du wieder
meinst. Und dann siehst du halt, wie Hitler teilweise von mit einer Wackelpuddingkanone von Russen erschossen wird und so Geschichten. Also total abgedreht. Aber für mich war
Space
das
Space TV von Rick Morty.
Genau, ja, so ungefähr. Das ist ein guter Vergleich. Aber so ungefähr war dieser Film für mich, weil das war alles so für mich. Es war nichts zu abgedreht oder halt jetzt komplett in Fiktion passiert. Also es gab jetzt keine Laserpistolen oder sowas.
Ja,
das war alles quasi Paralleluniversum zu Nazi-Deutschland.
Es ist so Low Science Fiction, ne? Es ist genau. So, es ist so ein Element in der heutigen Welt geändert, das eigentlich einen großen Einfluss hat, aber alle Leute leben außer diesem Element noch so, wie sie vorher gelebt haben. Im Richtig, Prinzip so, ne?
Ja.
Das ist mein Lieblingsgenre in Science Fiction.
Fand ich so unglaublich geil, wie er dem einen Nazi mit dem Jagdmesser das Hakenkreuz in die Stirn ritzt. Junge, what?
Ja, intens auf jeden Fall.
Jeder von super euch schuldet intense. Mir 100 Nazi-Scalps.
Okay. Okay.
What?
Wait, what? Now we're talking.
Was halt auch wieder ein Kommentar ist auf die Amis, ne, wie sie das Land von den Ureinwohnern, von den amerikanischen, wo Skalpieren von den Ureinwohnern ja auch so ein Ding war.
Okay, verstehe.
In der
so als Reference.
Genau,
ja,
so als Reference dazu. Ich meine, Lebensraum schaffen ist jetzt auch nicht so viel anders, als den armen amerikanischen Ureinwohnern das Land wegzunehmen.
Heftig, ey.
I mean.
Nein, es ist definitiv nicht. Absolut nicht.
Deswegen, das war halt auch darauf wieder was.
Ich bin halt in der amerikanischen Geschichte so gar nicht bewandert.
Ja, du, die ist auch nicht lang. Und basiert auf.
Wahrscheinlich
Landraub.
Weiß ich noch mehr, ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen, über die amerikanische Geschichte, als jetzt ein Amerikaner über die deutsche Geschichte.
Auch hundertprozentig. Hundertprozentig.
Auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr Impact auf die Amis hatten, als jetzt, keine Ahnung, die Schweiz.
True.
Aber trotzdem.
True.
Naja, wie auch immer.
Krass. Mega gut vor allem. Also, ja, das ist ein Bingo.
Das ist ein Bingo. Bei dem Strudelessen war das, glaube ich.
Mit
super Szene.
Wie heißt du nochmal? Brühl, der Schauspieler Daniel Brühl. Der ja diesen Scharfschützen spielt, wo dann der Film über ihn gedreht wird.
Ja.
Auch, ich bin so froh, dass Daniel Brühl jetzt ja auch im MCU drin ist, ne? Bei Marvel ist er ja auch im Cinematic Universe drin.
Echt?
Ja, als Bösewicht von Captain America.
Oh, cool. Okay.
Zemo.
Ah, okay.
Der spielt auch in. Also ich find's cool, dass der da reingebracht wurde, weil das ist ein unglaublich guter Schauspieler,
ja,
schon
ist
damals
talentiert.
Gewesen.
Der hat's dann an sich, was heißt richtig gemacht, man muss es wollen, US-Filme zu drehen,
Fall,
aber halt einfach dieses weiterentwickelt.
Mhm.
Weißt du, was ich jetzt an anderen deutschen Schauspielern / Regisseuren so ein bisschen halt kritisiere?
Ja,
hatten wir ja schon das Thema.
Absolut. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass Matthias Schweighöfer ein unglaublich cooler Dude ist privat.
Ist das so?
Also wirklich.
Hast du ihn im Hotel mal kennengelernt?
Richtig, ja. Also das ist inzwischen verjährt. Von daher kann ich das auch ruhig sagen bei dem.
Ja, natürlich.
Der war eine Zeit lang, also wirklich alle zwei Wochen war der in dem Hotel, wo ich damals gearbeitet habe. Und der war so cool zu allen Mitarbeitern. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, wirklich nicht.
Ja.
Und das war einfach so ein entspannter Typ. Der ist da reingekommen und hat Witze mit dir gerissen. Und der war auch echt witzig. Weißt du,
Okay. Alles
so genau das Gegenteil von seinen Filmen, aber wie gesagt,
Matthias, so bei einer Zigarette so, Matthias.
Das ist ganz schön viel Scheiß gedreht,
ey. Was ist eigentlich falsch?
Was,
kann man dir helfen?
Dein Agent ist auch auf Heroin, oder?
Matthias, brauchst du Geld?
Geil. Super. Ja, unglaublich cooler Dude einfach. Also der war super, super
sympathisch.
Super sympathischer Typ einfach,
okay.
Wirklich. Möchte ich nur noch mal kurz gesagt haben, nur weil wir den wegen seinen Filmen bashen. Also der ist, wie gesagt, der ist privat ein cooler Typ.
Ja, ich mag halt so seine Fernsehfresse halt nicht. Weil er so immer dieses Sunnyboy-Ding und es wird von ihm erwartet und deswegen ist er so. Weißt du, was ich meine?
Der ist das, was du bei Joko und Klaas gesehen hast.
Aber trotzdem. Ja, genau.
Das, was du bei Joko und Klaas gesehen hast von dem, so war der auch. Also wirklich, ja? Hat ständig weggepisst, hat am lautesten über seine eigenen Witze gemacht, gelacht, was ich auch schon ziemlich sympathisch finde bei dem
Typen. Das kann schief gehen, aber ab einem gewissen, nicht Level oder so, sondern ab einem gewissen Charakter ist es halt wirklich legit. So,
genau, wenn man sein genau. Geht, ja. Und da, absolut, bei dem verstehe, hast du halt, bei dem hast du das Gefühl, so, ah, der lacht über seinen Witz, ja, aber der lacht auch über sich selbst einfach.
Naja, ja.
Weißt du, und das ist okay, das ist cool, das finde ich
ja,
super einfach. Cool.
Definitiv.
Und ich finde, wie gesagt, damals bei Inglourious Basterds fand ich auch cool, dass der da drin war. Da war das ja der, der kürzlich einen Sohn gekriegt hat. Während er in der Armee tätig war, ne?
Stimmt.
Der Sohn hieß dann Max im Film, das weiß ich noch.
Okay.
Ich weiß auch nicht, warum ich das noch weiß, aber ich weiß das noch.
Ey, das ist cool.
Oder da fand ich auch, das ist der einzige Film, wo ich Til Schweiger drin gut finde, weil er nämlich die Fresse hält und im ganzen Film vielleicht drei Sätze sagt.
Ja.
Finde ich super. Der Typ sollte öfter die Fresse halten.
Das würde ihm gut tun in seiner Karriere.
In den Filmen und außerhalb auch. Aber gut.
Der stumme deutsche Schauspieler.
Fand ich eine super Rolle.
Er kann durch Stacheln spielen. Deutsche Stachen gerne, war doch so.
Oh, mega gut, das war ja halt auch, das war auch ein Film, der kam für mich so richtig out of nowhere, finde ich. Also Inglourious Basterds, der war auf einmal da.
Hast du recht, der wurde nie irgendwie, also da, ja stimmt.
Da habe ich jetzt
seltenst Fan so, aber ja. Da wurde auch nicht viel Promo gemacht, glaube ich.
Habe ich, also hatte ich persönlich nicht das Gefühl dafür.
Gut, weil in Deutschland ist es immer, weißt du
ja,
nicht.
Ne? Ja, schwierig, vor allen Dingen halt auch wegen der Brutalität und weil die Deutschen, weil die Fernsehlandschaft und Fernsehgesellschaft da halt schon ein bisschen ein härteres Auge drauf hat. Und ich meine, Kill Bill lief auch ganz lange nicht auf 20.15 Uhr auf Pro7, sondern nein, eher um 22.15
Uhr. Eher um 23 Uhr so rum.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Oder es gab mal einen Tarantino-Tag, wo dann alle drei Volumes drin gelaufen sind im armen Programm, aber halt auch mehr nicht. Weißt du, du wirst, glaube ich, eine Uncut-Version von Pulp Fiction wirst du nicht im Free TV finden. So ungefähr, weißt du?
Du wirst in Deutschland halt, ich jetzt nicht so, dass wir hier wirklich nicht so gecuttet wären. Also wir werden schon hart gecuttet,
ja,
ne?
Was aber das dann geht schon.
Ist auch meinungsfreier technisch, sind wir noch gut dabei, ja?
Ja, auf jeden
Fall. Das meine ich damit. Aber halt, was so Index angeht oder Jugendschutz, unter dem das Ganze ja eigentlich läuft, diese ganze kontroverse Scheiße,
ja,
muss man halt einfach sagen, sind wir halt, wir meinen es zu gut. Weißt du, was ich meine? Also aus meiner Sicht aus. Auch ich habe als Kind, vielleicht war auch ein Tarantino-Film dabei, ich könnte es dir nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall Filme ab 18 gesehen. Das war auch, das durfte ich nicht, aber man hat es halt unter Freunden so gemacht.
Ja, ist so.
Und ich bin jetzt trotzdem nicht der größte Soziopath slash Psychopath, der ich manche Aussagen nach hätte sein sollen.
Das stimmt nicht. Nicht der größte, du bist keine 1,80 von daher.
Stimmt. Stimmt, ich esse auch Brot. Ich esse auch Brot wie Simpson.
Wie heißt der?
Fuck. Wusstest du, dass Tarantino einen Fetisch für Füße hat?
Würdest dich wundern, wenn ich ja sage?
Nee, definitiv nicht. Nee, Tarantino, das merkt man auch in seinem Film, dass er sehr, sehr gerne, das hat er auch in Interviews schon gesagt, sehr, sehr gerne Füße filmt. Weil er die als ästhetisch nimmt. Das kommt fast in jedem Film vor, dass er Füße halt filmt. Im Regen, im Trocknen, im Bett, so unter der Decke hindurch oder so ein Kram halt.
Die Braut in Kill Bill läuft in Großteil barfuß durch die Gegend.
Barfuß.
Ne?
Barfuß.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, der hast recht.
Ja, der hat ja wohl irgendwie echt so ein Ding für Schuhe und für das. Also schicke Schuhe und Füße. Das muss ich halt auch mal denken. Was
hat der irische Vorfahren?
Er hat tatsächlich, ich hab sie gerade, italienisch, irisch und Cherokee.
Weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese irische Sage vom Leprechaun,
von diesem Kobold halt.
Diesem Kobold, genau. Der hat nämlich, die haben einen starken Fuß, einen Schuhfetisch. Also die Schuhe von einem Leprechaun müssen immer sauber sein.
Echt?
Kein Scheiß. Wenn du den, wenn du mal richtige Scheißfilme gucken willst, dann guck dir die Leprechaun-Reihe an, diese Horrorfilme. Da ist ja nämlich auch, diese Figur ist immer drauf besetzt, dass die Schuhe sauber sind.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Er hat irische Wurzeln. Mhm. Quentin Tarantino hat irische Wurzeln. Er steht auf Schuhe, er steht auf Füße, hat irische Wurzeln und die Sage belautet nach dem Leprechaun, dass deren Füße, also Schuhe immer geputzt sein sollen, müssen. Ne? Fuck, man.
Ist Quentin Tarantino ein Leprechaun?
Ich hätte jetzt eher die Frage gestellt, ist das vielleicht Tarantinos irgendwie so ein Token für
ihn? Ein Spirit-Animal.
Nee, ich meinte jetzt eher so wie die Hasenpfote, so sein Glücksbringer oder so eine Scheiße, kann ja sein.
Kann sein.
Das in jedem Film halt immer, das ist so sein, wie bei einem Serienmörder, der ein Puzzleteil aus deiner Haut schnitzt oder sowas. Mhm. Vielleicht ein extremes Beispiel, aber so sein Markenzeichen vielleicht.
Ja, ja.
Und wirklich? Nur er weiß es und wir jetzt natürlich und ihr, liebe Leute.
Durch das Internet weiß man sowas sowieso halt viel zu schnell.
Fänd ich aber cool. Ist ein cooler Gedanke.
Das ist krass. Ja, möglich. Möglich.
Na, mit 16 ist er aus der Schule rausgedroppt.
Krass, ey. Das Geilste fand ich eigentlich, ne? Hast du Sin City gesehen?
Ja, hab ich.
Hast du? Beide? Oder nur den einen?
Ich glaube, ich habe nur den zweiten gesehen, zu meiner Schande.
Nur den zweiten?
Im Autokino, ja.
Dann guck dir den ersten an. Ja? Weil der zweite ist im Vergleich miserabel.
Ich habe nur den zweiten gesehen, ja.
Den ersten hat er, da hat er keine Regie geführt, aber da hat er, da war er Special Guest Director. Also quasi hat er neben dran gestanden und gesagt, wär's nicht cool, wenn wir das machen.
Okay.
Das hat er zweimal gemacht und dann war er weg.
Ja, so ungefähr. Ich verstehe, okay.
Aber glaub mir, der erste Sin City ist so gut.
Ja.
Wirklich richtig gut. Ein Noir-Film par excellence.
Noir halt mit dem Schwarz-Weiß-Effekt und so
genau,
weiter.
Genau, auch
ne?
mit dem Narrator wieder drüber, der richtig. Halt auch teilweise dann die Personen an
schwarz
sich waren.
Und, schwarz und Rot, oder?
Also viel Rot auch, ja.
Rot
und,
war
und Gelb.
So diese Signature-Farbe, wenn Waffen der, oder Blut im
genau,
Spiel war.
Genau, und
oder
der
sowas.
Gelbe Bastard, der immer nach Pisse gestunken hat.
Ja, das war super. Der gelb?
Ja, im ersten Teil war das ein gelber Dude. Da hat auch...
Was für ein...
Da hat
musst du dich erstmal wieder, ganz kurz, aber nur wegen der Farbe, musst du dich wieder so hart trauen, sowas überhaupt zu machen.
Auf jeden Fall, also, natürlich. Krass. Und wie du es schaffst, dass es in einem Schwarz-Weiß-Film trotzdem noch gritty und dreckig
ja,
aussieht.
Ja, genau,
weißt du?
dass da nicht so viel verloren geht.
Genau.
Weil Farbe ist ja auch Detail irgendwo, ne?
Absolut. Das
ist krass.
Wir sind ja absolut verwöhnt, was das angeht, was Farbe angeht im Film und sowas. Also,
ist das gehört dazu. Farbe ist ein anderes Detail.
Mhm.
So irgendwie,
ja.
ne?
Da hat auch Daniel Radcliffe mitgespielt. Bei Sin City
echt?
1 beim ersten, ja.
Und aber zwar, der Typ.
Und keine Sprechrolle.
Der echt?
Stummer Killer. Super gut.
Das
und du erkennst
cool.
ihn erst, wirklich, wenn du genau hinguckst. Und erstmal denkst du dir, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht Harry Potter, what the fuck?
Ich weiß, liebe Zuhörer, wir schweifen wieder total ab. Aber aber es ist einfach so. Daniel Radcliffe, seit er Harry Potter gemacht hat, ist dem alles scheißegal.
Ja, und das
der
ist super.
Der dreht einfach irgendwas,
und
was ihm
super.
In die Finger kommt. Hier, wie hieß es nochmal, als er im Prinzip als Leiche spielt? Swiss Army Man.
Wo er quasi benutzt wird von einem anderen Typ,
genau.
um halt durch die Gegend zu kommen.
Als Werkzeug,
ja, ja.
Werkzeug benutzt und dafür muss er als Trade-off sozusagen, muss er ihn halt durch den Dschungel schleppen.
Richtig, ja.
Und dadurch, Alter, was
ich
für ein weirder Film,
der
man.
Hat einen Typ gespielt, dem Pistolen an die Hand geschraubt werden.
Blablabla, bla, bla, Kimbo.
Ganzer Kimbo. Leider, ich hab ihn gesehen.
Ich sag ja,
aber
nicht,
die Rolle an
Zeug
sich
macht.
Ist
ja,
so,
ja,
what?
Eben, genau. Was? Aber er macht halt, worauf er absolut Bock hat. Er hat alles geschafft,
ja,
was man eigentlich sehr früh geschafft, was man schaffen kann eigentlich. Ich meine, der Typ ist Hall of Fame, man. Nur wegen Harry Potter allein schon. Das ist so ein Universum, was muss man J.K. Rowling halt zugute bringen, was die da aus dem Boden gestampft hat. Auch wenn es zusammengeklaut war aus jeglichen Mythologien,
ja,
die
das,
es so gibt.
Und das Ding ist halt auch, weißt du, Daniel Radcliffe, wenn du dem sagen würdest, ja, so, seit Harry Potter hast du nichts Gescheites mehr gemacht, dann sagt der zu dir, sorry, ich kann dich gerade nicht hören, ich sitze gerade auf meinem Portemonnaie und ich bin zu weit oben. Der Mann hat ausgesorgt. Der muss nie wieder, der müsste...
Allein die Royalties,
ja.
Seien es nur 5%, der Typ ist Multimillionär.
Der müsste nie
oder
wieder in seinem Leben auch nur eine Kamera angucken.
Ja.
Der müsste das gar nicht machen. Der hätte sich auch mit Anfang 20 zur Ruhe setzen können. Hätte sagen können, gut, I'm done. Ich lebe jetzt in Malibu und lass mir die Sonne auf meine britische Haut pratzeln. Und damit ist gut.
Ja.
Aber nee, der macht halt, worauf er Bock hat. Und das finde ich unglaublich respektabel.
Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Das ist echt cool.
Das finde ich mega gut. Einfach als Person finde ich das mega cool.
Krass, ey.
Was ich auch gelesen habe neulich, war total random. Hast du eine Zeit lang CSI und sowas geguckt? NCIS, CSI.
Es gab mal so eine Phase.
Numbers und so Geschichten. Das ist ja eine Zeit lang richtig in Boden, aus dem Boden gesprossen.
Okay.
Also richtig heftig.
Okay.
Und der hat in 2005 hat er eine Folge, hat er Regie geführt. Also Regie geführt,
okay.
Und mitgeschrieben, die Folge.
Krass.
Von dem originalen CSI, also nicht Miami. Nicht New York, sondern das, was in Las Vegas gespielt hat.
Verstehe. Das Origin-Ding, oder?
Genau.
Ja,
also damit,
genau.
Wo es angefangen hat, quasi. Also CSI auch
Origin weird. Story.
Da hat auch in der CSI Miami-Folge hat ja auch mal Justin Bieber mitgespielt.
Ja, und hat sie ja schießen lassen.
Ja, fand ich cool.
Ja,
fand also ich fand's gut, dass der da mitgemacht hat, weißt du, das war auch wieder so ein Ding. Der hatte da schon seine Riesenkarriere, der hätte das nicht machen müssen.
Ja, der wurde gefragt und wahrscheinlich Management, ja, mach das mal, so nach Motto.
Unnötig. Das Management hätte gesagt wahrscheinlich, ja, hast du Bock drauf? Wenn nicht, ist egal, wenn ja, ist cool, weil das war nicht notwendig.
Allein so Angebote kriegen, das ist schon
der Hammer, oder?
Ganz andere Ligen. Aber ja, wie du schon meintest, hier, Tarantino hat halt auch gut viel abgelehnt.
Auf jeden Fall,
in seinem Leben und, naja, für ihn zu Recht. Für andere halt nicht. Ich hätte gern Star Trek gesehen.
Ich hätte gerne Man in Black gesehen von Tarantino. Also das, boah.
Das wäre geil gewesen.
Ne? Der Hammer. Ich kann gar nicht anfangen, mir auszumalen, wie das aussehen würde. Weißt du, cool. So ja. Durch ist das.
Ja, man verzeiht uns, ich muss es nochmal anhängen, man verzeiht es uns übrigens, wenn wir jetzt wirklich nur uns über spezifische Filme unterhalten haben. Aber das Spektrum von Tarantino ist zwar jetzt nicht super breit, aber sehr individuell.
Auf jeden
und
Fall,
auch,
ja.
Der Frank und auch der Samuel haben halt so ihre Lieblinge, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde ganz gerne echt mit den Zuhörern ein bisschen in den Dialog treten. Ich glaube, wir hauen da mal so eine Story raus und fragen einfach mal. Wenn ihr irgendwie eure Lieblingsfilme habt oder so weiter, dann schreibt uns die super gerne mal hier auf Instagram.
Schreibt es in die Kommentare.
Gold oder in die Kommentare als Rezension, auch gar kein Problem, wir erwähnen alles.
Wir nehmen auch gerne jegliche Vorschläge, ja, nehmen wir gerne an, lassen sie mal durch den Kopf gehen und mal schauen.
Oh shit. Nee. Absolut perfektes Timing, würde ich sagen.
Ich glaub's nicht. Schon
so
wieder.
Ein Zufall.
Ist es schon wieder soweit.
Oh mein Gott.
Ja, der Druck auf Norden.
Super. Nee, fand ich ein ziemlich cooles Thema.
Man könnte über jeden einzelnen Film könnte man einen eigenen Podcast starten.
Man könnte
weißt
einen eigenen Podcast machen.
Du könntest einen Pulp Fiction spezifischen Podcast
genau.
machen.
Allein deine werden. Perspektive und meine. Es wären schon mal 50-50, was schon wieder an sich einen Podcast füllen würde.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ein super Thema. Vielleicht machen wir da noch mal ein Follow-up. Vielleicht finden wir auch noch mal einen anderen interessanten Regisseur, der uns in den Sinn kommt oder eine gute Serie oder so, wer weiß. Wir haben da nämlich schon unsere Ideen. Ansonsten, Frank. Wo kann man uns hören?
Ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, Amazon Music. Und so gut wie jeden Podcatcher, den ihr finden könnt.
Ganz
jegliche
klar.
Links sind bei uns in der Bio natürlich, in der Beschreibung, auf unseren sozialen Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram. Man kennt den Scheiß.
Im Prinzip einfach googeln, ihr werdet uns finden. Besucht uns auch auf unserer Homepage. Lasst uns eine E-Mail da, was auch immer in euren Möglichkeiten steht.
Bitte schreibt uns.
Wir sind brauchen so eine öffentliche WhatsApp-Nummer. Ein Discord-Channel wäre auch nicht schlecht.
Oh Gott.
Alles klar, ich würde sagen, wir beenden das ganze Trauerspiel jetzt und wünschen euch noch einen schönen Tag. Guckt die Filme.
Auf jeden
Fall. Lasst es auf euch wirken. Lasst uns wissen, ob ihr Tarantino auch so feiert wie wir. Und wir tauchen ab.
Gluck, gluck, gluck. Bis dahin.